and Stone Cold Steve Austin. Listen to Blouse and Griff, and that's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Plauschangriffs, und zwar einer etwas anderen Ausgabe des Plauschangriffs. Diesmal, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, haben wir in dieser Woche ja die lange Final Fantasy Nacht auf dem Sender gehabt, wo wir 7+ Stunden Programm gemacht haben, dann einen Livestream zu Uncovered Final Fantasy 15, wo ganz viele neue Infos bekannt gegeben wurden über das Spiel, und zu diesem Zweck hatte ich mir ja ein paar Leute in die Sendung eingeladen. Darunter war es der Jan Lado von JP Games, ein erfahrener Final Fantasy Redakteur, der extra zu uns nach Hamburg gekommen ist, genauso wie Musician, auch ein sehr erfahrener Videospieler, vor allem in Sachen Let's Plays, der auch sehr viel über Final Fantasy Bescheid weiß. Und ich hatte mich mit denen zusammengesetzt und ein Almost Daily zu dem Thema Final Fantasy aufgenommen, aber auch im Anschluss die noch kurz in die Podcast-Kabine gezerrt, weil so viel Japano-affine Leute, die auch Erfahrung mit westlichen Spielen haben, haben wir nicht so häufig in der Redaktion. Und ich habe mir gedacht, wenn ich die beiden schon da habe, dann machen wir auch einen kleinen Podcast, den ich ganz grob westliche Games versus japanische Games genannt habe, bei dem wir über unterschiedliche Designphilosophien gesprochen haben, wie das noch vor 20, 30 Jahren gewesen ist, wie sich das Ganze bis hierhin gewandelt hat. Zuerst hören wir aber in das Almost Daily über Final Fantasy rein, das natürlich keinen ausgewachsenen Final Fantasy Podcast ersetzen soll, der mal potenziell in der Zukunft ansteht. Wenn schon, denn schon, werden wir das auch richtig machen und wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr lang, wenn es soweit ist. Aber wir hören erstmal in das Almost Daily rein, und im Anschluss gibt's dann den Talk über westliche und japanische Spielephilosophien. Viel Spaß! Wir haben ja gerade die lange Final Fantasy Nacht hier auf Rocket Beans TV. Wir warten darauf, dass der Final Fantasy 15 Uncovered Event anfängt. Wir alle hier am Tisch.
No? Natürlich. Natürlich.
Seit Monaten warten wir darauf. Und ich wollte die Gelegenheit zumindest nutzen, mit ein paar großen Kennern der Final Fantasy Serie da zu quatschen. Und ich habe mir zwei Leute eingeladen. Zu einem ist das der Chris.
Hi.
Hi Chris. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Extra aus Hannover hier.
Ja, lange Anreise.
Lange an es geht.
Ja, Hamburg kann ich später sagen.
Hamburg ist ja nicht so direkt, so einen ganzen Katzensprung kleiner ist es sowas. Aber du bist normalerweise auch nicht allen als Chris bekannt, sondern du hast einen YouTube-Kanal, der auch seit einiger Zeit gut bestückt wird. Kannst du uns ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, also ich bin Christian, komme aus Hannover, 27, habe den YouTube-Kanal Musician, halt 2012 mehr oder weniger gestartet. Und ja, seitdem knapp 115.000 Abonnenten erreicht. Und neben Nintendo ist halt ganz groß auch Square Enix dabei und halt darunter dann auch Final Fantasy, und ja, deswegen freue ich mich, dass ihr mich gefragt habt, ob ich hierher kommen kann.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du vorbeigekommen bist, und ich freue mich natürlich auch, dass der Jan auf der anderen Seite vorbeigekommen bist. Ich habe eben noch die Fühler ausgestreckt, wo sind Leute, die Ahnung von japanischen Spielen von Final Fantasy haben, und du bist nicht nur fanmäßig sozusagen damit beschäftigt, sondern du bist auch Redakteur bei einem erfahrenen oder bekannten Blog in Sachen japanischen Spielen, ne?
Genau, also wir sind eine der größten diese deutschen Seiten für japanische Videospiele, und zwar jpgames.de. Aber wir sind so ein kleines Team, ziemlich zusammengewachsen über die Jahre. Früher kannte man uns vielleicht unter Final Fantasy Future. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber dann haben wir uns von Final Fantasy zu kompletten japanischen Rollenspielen entwickelt, und ja, ich denke, da findet man professionelle Leute, die hier passen.
Da findet man vor allem Leute mit Leidenschaft. Ich meine, ob es jetzt, du bist natürlich nicht hauptberuflich dann Blogger bei sowas, sondern
Das mache ich nur aus Leidenschaft.
Genau, wir haben es vorhin noch unterhalten, das Geld kommt rein, studierst Medizin, kannst du das Hobby dann finanzieren. Du machst natürlich auch, wenn du einen YouTube-Kanal betreibst, ist es in Richtung, man macht solche Sachen, wenn man dann ja auch so viel Zeit investiert, weil man mit Leidenschaft und Interesse dran ist. Und wenn du keinen Bock auf Nintendo-Spiele oder Square Enix japanische Spiele dann hättest, dann würdest du ja auch nicht das in dem Umfang machen. Mhm. Ja. Was ich interessant finde, das hatten wir auch noch, wir haben uns kurz darüber ausgetauscht, Final Fantasy Future damals, ich hatte ja auch relativ früh mit Webseiten sozusagen angefangen. Für mich war das damals im Studium 97. Mhm. Damals, als ich mein Abi bekommen habe. ja, noch eine 19 davor. Statt groß in die Vorlesung zu gehen, habe ich mich mit dem neuen Medium Computer und Internet ausgetauscht. Ich habe meine erste Webseite gemacht namens Greg's RPG Heaven. Und ich habe damals einfach versucht, selber Spieletests zu schreiben. Ja, also einfach, weil ich gerne Zeitschriften gelesen habe. Und da habe ich, ich habe die ganzen Games, die ich gespielt habe. Ey, was würde ich gerne im Internet sehen? Okay, dann schreibe ich mal ein Review zu Final Fantasy VII, was 3 Zeilen groß war und Prozentwertungen drunter hatte, was ich mir heute nicht mehr angucken kann. Aber da war es auch, dass es damals ja so Webseitenringe gab. Und ich weiß, dass wir auch irgendwie dann Partnerseiten zumindest Final Fantasy Future waren.
Das waren noch Zeiten.
Ich würde gerne von euch beiden mal hören, wenn wir jetzt primär über Final Fantasy dann quatschen wollen. Jeder von uns ist natürlich über ein anderes Spiel an Final Fantasy reingekommen, über einen anderen Weg. Könnt ihr euch noch dann erinnern zumindest, was war für euch so die Einstiegsdroge in die Welt von Final Fantasy? Hast du das noch im Kopf, Chris?
Ja, bei mir war das Final Fantasy VII, aber ich hatte davor überhaupt keine Ahnung, was Final Fantasy überhaupt war. Ich war damals total der Fan von Videotheken und halt immer jedes Wochenende zur häuslichen Videothek gerannt und da Spiele ausgeliehen und dann halt irgendwie einfach mal so die ganze Reihe durch. Irgendwann kam dann halt mal Final Fantasy VII dran und ich dachte mir so, das ist irgendwie echt cool und das ist echt spannend und das ist echt lang, weil ich mir dachte, so am Ende von Midgar müsste das Spiel nicht vorbei sein, weil das ja allein schon so als Kind hat das mega lange gedauert und dann ging das weiter und weiter und weiter. Ich dachte mir so, wie cool das einfach ist, wie spannend das einfach wird. Und dann hatte ich irgendwann Final Fantasy auf dem Schirm und dann kam halt irgendwann der 8. Teil raus, den ich dann auch aufgefressen habe und dann der 9. und seitdem hänge ich halt richtig da krass drin und das hat so ein bisschen meine Kindheit geformt.
Was hast du denn für Genres vorher gerne sonst vorgespielt? Also irgendwann kommt man natürlich in die Rollenspielschiene rein. Bei mir war es nicht viel anders. Ich habe früher eher so Jump'n'Runs gespielt, so aus der Mario und sonst was.
Ja, damals SNES hat sich ja jeder.
Genau, und ich war auch so großer Beat'em'up-Fan. Also ich habe dann alles reihe runter da gespielt, wo man sich in die Fresse hauen konnte. Aber irgendwann hat mich auch dann so der Rollenspiel-Virus dann so gepackt. Ne? Und ich meine, Final Fantasy VII ist auch wirklich dürfte für die meisten wahrscheinlich die Einstiegsdroge gewesen sein, die nicht gerade im Jahr 2000 geboren sind. Dann sind so ein bisschen die späteren Spiele. Kannst du dich an deine Final Fantasy VII-Erfahrung zumindest erinnern?
Kann ich. Das war genau wie beim Chris meine erste Final Fantasy Erfahrung.
Ja, da muss ich nicht nochmal aufs Thema zurückkehren nachher. Sehr schön.
Aber es war, also als es rauskam, da war ich 4. Da hatte ich andere Sachen, da hatte ich Mario auch noch im Kopf.
Ja, red weiter.
Ja, ich glaube 1999 war das, habe ich zum ersten Mal, hat mir mein Cousin das aus Schweden ausgeliehen. Er hatte es da und dann haben wir uns gegenseitig Spiele ausgetauscht. Ich meine, da hat ein Spiel damals so viel gekostet, als Kind konnte ich mir keins leisten, haben wir uns gegenseitig Spiele ausgeliehen. Und dann habe ich es gespielt. Ich habe eigentlich nichts verstanden. Ich fand einfach die Grafik schön. Das Kampfsystem hat mir Spaß gemacht, weil es einfach war. Also Attacke, Zauber, und das konnte man sich, obwohl man nicht so alt war, konnte man sich da gut einführen. Und ich weiß nicht, dann habe ich über Monate lang gespielt. Und dann, es hat halt lang gedauert, aber man hat dann die Charaktere anfangen zu mögen. Einfach, man hat sie emotional gemocht. Und ich weiß nicht, es hat genauso wie bei ihm meine Kindheit geformt. Das war mein erstes großes Rollenspiel. Und seitdem hauptsächlich Rollenspiel. Ist einfach mein absolutes Lieblingsgenre geworden seit dem Zeitpunkt.
Ja, bei mir war es ein bisschen der Wendepunkt dann eher. Also ich habe mich saumäßig auf Final Fantasy VII gefreut, wie auf kaum ein anderes Game. Und ich habe auch noch wirklich bei mir klar im Kopf drin, als ich habe mir die US-Version importiert. Das war so mein Start, wo ich angefangen habe, Spiele zu importieren, weil du so langsam gemerkt hast, okay, in Deutschland entweder kommen die Spiele nicht raus, weil die eben für den deutschen Markt nicht für angedacht werden. Du hast ja nur eine limitierte Wahl an Action-Adventures oder Sachen, die sonst aus dem Genre sind. Und wenn du in den Spielezeitschriften gelesen hast, oh, PAL-Version, 50-Hertz-Balken, oh, die Übersetzung ist dann vielleicht nicht so ein bisschen, und da bin ich sozusagen dann in die Importschiene reingerutscht. Und da bei dem örtlichen, das war hier der Game Castle Shop, hieß er damals, ich glaube, den gibt es heute immer noch, gleich so 150 D-Mark. Und gelatscht, zusammengespart und halb bearbeitet, damals noch dann putzen gegangen, damit man schön
Taschengeld gab's nicht auch noch.
Ja, Taschengeld plus Arbeit noch dazu, und dann zusätzlich nebenbei, dass ich dann das Spiel nur in der Hand halten kann, aber dann hat man nicht mehr zurückgeblickt. Weil es eben was relativ Eigenes war. Auch, ich denke mal, also wenn für euch dann Final Fantasy VII die Einstiegsdroge war und so weiter, natürlich, es ist eine 7 im Namen. Ne? Und dann denkt man, okay, wenn das Nummer 7 ist, was ist eigentlich mit 1 bis 6? Ist es noch was, habt ihr euch die Frage relativ zeitnah gestellt oder ist es etwas, was man, also es geht ja nicht darum, dass jeder von uns dann alle Spiele komplett nochmal die älteren dann durchgespielt hat, die sind ja auch 1000 Mal re-released worden. Wann habt ihr angefangen, die Spiele davor zu entdecken?
Also als 7 rauskam, ich habe 7 gar nicht mitbekommen, da stand ja nur VII und dann wusste ich auch nicht, ich sage mal so gespielt. Ja, aber ich muss sagen, das hat bei mir nach dem 10. Teil angefangen, in den Anfang 2000er. Ich hatte 7, 8, 9, 10 dann durch und dann war natürlich die Neugier groß. Okay, jetzt man hatte noch eine PS1, eine PS2 hatte Backwards Compatibility und dann hat man die gesehen, Teil 1 und 2 gab es in einer Packung. Dann habe ich von Anfang bis hinten dann 1 bis 6 durchgespielt auf der PlayStation 1, auf der PlayStation 2, alle verschlungen, absolut traumhaft.
Mhm. Haben dich die Älteren nochmal im Nachhinein gepackt, weil die waren ja auch speziell so, ob es jetzt Anfang der 2000er oder im späteren Zeitraum ist, auch schon ein bisschen veraltet, klar, muss man eben dann zugeben, weil das hat ja so enorme Schritte gemacht, vor allem weil Final Fantasy VII ja so eine, mag man sich heute vielleicht nicht mehr direkt vorstellen, wenn man die Grafik von damals sich noch ausstellt, das war ja eine Technikbombe. Ja, hast gesehen, wow, die Augen schmelzen dir vor der Qualität dann dahin. Also hattest du auch so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, schau mir die anderen, ich kann die auch noch für das wertschätzen, was sie sind?
Ich habe mich damals im Final Fantasy DE Forum angemeldet, weil ich mir halt dachte, Final Fantasy VII ist echt cool und dann guckst du mal, was da sonst noch so drin ist. Und da kam ich dann so in Kontakt mit 1 bis 6 und dann halt einfach so informiert, wie das da eigentlich, wie die rauskamen, dass es halt auch so war, dass in Amerika, ich glaube, 2 und 5 gar nicht rauskamen, sondern als 3 und 4, nee, gar nicht 2 und 3 oder
6 war 3, 6 kam
ja, 6 war 3 und 4 war 2 oder so, ja. Das war so total chaotisch und dann haben alle immer das als was anderes bezeichnet und dann war halt das vierte das zweite plötzlich und dann reden sie aber von was ganz anderem und aneinander vorbei und alles chaotisch und da erstmal einen Durchblick zu bekommen, das fand ich relativ schwer damals, aber irgendwann hat es dann halt Klick gemacht, dass ich mir dachte, okay, es ist halt einfach 1 bis 6 und du liest dir zumindest mal durch, was da so passiert. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, oh, es gibt ja Emulatoren. Und dann ging's los, dass ich die auch mal alle ausprobiert habe. Und am meisten von denen hat mir halt auch einfach 6 gefallen, weil es einfach mit das eins der besten ever ist.
Ich muss auch zu meiner Stande muss ich auch eben zugeben, ich habe 6 erst nach 7 gespielt. Ne? Also wenn ich habe zwar schon relativ früh angefangen mit dem Zocken, auch wenn ich der Älteste mit Abstand am Tisch bin, aber ich bin über meinen Onkel damals an die Videospiele gekommen, der war so ein Early Adopter, der auch ganz früh so einen Videorekorder hatte, wo man noch eine Fernbedienung mit einem Kabel dran hatte damals zu den Zeiten. Und ich habe als vierjähriger Junge schon damals Atari oder solche Geschichten dann spielen können, weil er da so seinen Frogger und Pac-Man und alles mit dabei hatte. Aber wenn ich gespielt habe, früher war es mehr so auf C64 und so Sachen. Ich habe auch ganz gerne Rollenspiele hier und da mal gespielt, so Ultima oder SSI-Rollenspiele, Buck Rogers, Countdown to Doomsday, solches Zeug eher. Aber dann, als ich komplett in die japanische Schiene dann gerutscht bin mit Final Fantasy VII, dann war es eben für mich dann so die Mischung, okay, ey, du hast auch gerne Zelda und das andere Zeug gespielt. Das gibt ja dir nochmal eine Ebene dann drüber hinweg. Schau dir die alten Sachen nochmal an. Und ich hatte es maximal von Zeitschriften her gekannt. Die Videogames damals. Oh, Final Fantasy VII, die 3 US, also Final Fantasy 6, weil so Final Fantasy 3 bekannt war. 94%? Das muss ja was sein.
Okay, das war jetzt, damals immer.
Jetzt holst du es dir mal. Hier noch aus der Hamburger Videospiel-Tauschbörse, weil Internet und Kreditkarten gab es damals noch nicht. Aber nachdem ich dieses Spiel gespielt habe, ich kann mich heute eben nicht entscheiden. Es gibt Leute, die mich fragen, dann Gregor, was ist dein liebstes Final Fantasy? Na, und das ist irgendwie so eine Antwort auf, oder eine Frage, auf die man wohl eine Antwort parat haben muss irgendwann. Und ich kann denen eben nicht sagen, meine Rangfolge ist, ey, Platz 1 ist geteilt, ist wechselt immer 7 und 6 sind da und danach kommen 10, für mich persönlich. Aber auch der 6er. Der 6er ist für mich eines der Top-Dinger technisch, Super Nintendo, was man da rausgeholt hat, finde ich, kann man auch heute noch ziemlich cool wertschätzen, auch storymäßig, ne? So richtig, was da für coole emotionale Szenen mit dabei sind. Opernszene.
Ja, die ist einfach legendär, die ist einfach so großartig. Ja. Das ist so, sollte jemals ein Remake von Final Fantasy VI kommen, ist die Opernszene halt das, worauf ich mich am meisten freue, weil die einfach richtig, richtig cool werden könnte.
Ja, das ist ja nämlich immer an, ich glaube vorletztes Jahr Distant Worlds in München, da haben sie die Opernszene komplett aufgeführt, die ganzen 15 Minuten auf der Bühne. Ein Traum, das war einfach Gänsehaut pur und also wenn, ich hoffe, dass das 7er Remake ein Erfolg wird, damit die dann sehen, okay, vielleicht können wir uns ja auch mal an die anderen alten Spiele trauen, das wär's.
Das sind Dinge, ich zweifle nicht daran, dass das 7er Remake an Erfolg, ich glaube, das können wir hier nochmal kurz einschieben, so ein bisschen die Gedanken dem darüber. Also viele Leute haben ja so lange Jahre drauf gewartet, dass trotz vieler Remakes, die gekommen sind, ja, die ganz alten wurden ja nochmal als iOS oder Game Boy Advance Version oder sowas dann nochmal re-released. Aber der 7er war immer so dann, wäre ganz cool, wenn Square Enix das mal ankündigt. letzten Endes hieß es ja immer, es wird zu aufwendig sein, das mit der Grafik heutzutage zu machen. Ne? Weil wenn du die Qualität, den Umfang mit richtig begehbaren Städten machen willst, das haben wir beim 13er gesehen, da musst du eben ein bisschen limitieren, wenn du aufwendige Städte machen willst. Ja, da musst du eben die Spielweise ein bisschen einschränken, ja, weil du nicht wirklich dann so die Städte bauen kannst. Jetzt machen sie es mit dem episodischen Content und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich danach doch lieber 8 oder 6 nochmal als Remake haben will. Ich will die alle als Remake.
Eigentlich schon, ne? Yeah. Aber ich glaube, 6 ist fast unwahrscheinlicher, weil 6 ist ja eigentlich echt nochmal umfangreicher als 7. Mhm. Schon allein mit den ganzen Storysträngen, die ja ineinander gehen. Und du kannst ja deine Party eigentlich echt zusammenstellen. Es ist ja nicht wie in 7, dass du da einen festen Hauptcharakter hast, der dann irgendwann in der Story halt mal auch kurz auswechselt. Sondern das ist ja, du hast da deine, keine Ahnung, 10 Charaktere oder so.
Es waren 14, glaube ich.
Es waren unglaublich viele und du konntest dir deine Party ja mehr oder weniger eigentlich echt so zusammenstellen, wie du wolltest. Und das zu remaken ist, glaube ich, richtig, richtig fies.
Das kann auch sein. Ein bisschen so ein Final Fantasy VI im neueren Stil hat man gesehen. Es gab damals den Re-Release auf der PlayStation 1. Ich glaube, das war auch das erste Mal, wo Final Fantasy VI offiziell in Deutschland erschienen ist, auf der PlayStation 1. Wenn man es nicht dann als Final Fantasy 3 noch als Super Nintendo-Spiel als Importler kannte. Und da gab es ja so ein Render-Intro zu Beginn. Ja, auch mit so einer ganz... Die Musik, die im Render-Intro dort läuft, ist nicht auf einem Soundtrack drauf. Ich habe die Soundtracks daheim. Die haben sie aber nicht nochmal extra draufgedacht. Das ist nochmal eine Piano-Version sozusagen von...
Terra-Team.
Ja, natürlich. Und da konnte man schon mal sehen, ne, wo das Amano-Design, also das Yoshitaka Amano eher die alten, eher so, ja, wirklich so künstlerisch aufwendigen Designs da in Render-Optik rumgemacht haben. Es war auch schon so ein Moment, du sitzt da und, ja, das ist schon geil, ne? Leider dauert es nur eine Minute. Aber so könnte es vielleicht aussehen. Würdet ihr glauben, wenn ein Remake kommt, ich meine, die alten Spiele, wir haben ja designertechnischen Wechsel gehabt, was so das Charakterdesign angeht. Bei den alten Sachen war es noch Yoshitaka Amano, der eben wirklich diese sehr speziellen Zeichnungen macht. Ne? Da muss man, glaube ich, drauf gut können, aber ich finde die einfach sehr beeindruckend. Ich habe bei mir auch Artwork daheim hängen, was ich gerahmt habe, was bei mir in der Wohnung mit dabei ist. Oder eben die Tetsuya Nomura, die aktuelleren Designs, wo die eben mehr realistische Proportionen haben, mehr ein bisschen stylischer, die Frisuren und so weiter. In welchem Stil würdet ihr ein Remake von sowas wie dem Sechser gerne sehen?
Also ich muss sagen, ich liebe Nomuras Designs. Für mich ist er in Sachen Charakterdesign das Nonplusultra.
Hast du mal eine Frisur machen lassen? Ich glaube.
Würde ich gerne, wenn es realistisch wäre, aber es ist leider nicht. Nee, aber ich finde, Final Fantasy VI war ein sehr düsteres Spiel mit dunklen Themen und es war sehr erwachsen. Vor allem gegen Ende wurde es immer schlimmer. Und also dramatischer. Und das würde ich dann tatsächlich gerne in diesem erwachsenen Stil von Amano sehen. Ein bisschen ungewöhnlicher und dass es halt markanter wird. Nomuras Design haben wir jetzt wirklich in fast allen Final Fantasy Spielen gesehen. Wir haben Terra auch dann in Dissidia gesehen, wie sie aussehen würde. Finde ich auch, sieht super aus, aber wenn man dieses große Artwork, wo Terra auf der Magitek-Rüstung ist, auf der linken Seite, dann von Amano sieht, das ist so brillant, einfach so ein schönes Bild. Und wenn man das irgendwie schafft, was aber schwerer ist als Nomura-Design umzusetzen als Spiel, dann wäre das, glaube ich, schon was richtig Besonderes.
Was denkst du, mehr der modernere Look, also so wie man die aktuellen Spiele kennt, oder lieber was sich mehr an die alten Zeiten zurücklehnt bei einem Remake?
Ich glaube, das macht eher Sinn, wenn man es echt so ein bisschen in einen moderneren Look macht. Also der andere Stil ist schon sehr, sehr, sehr exotisch, glaube ich. Und der könnte eher auf wenige Geschmäcker treffen. Der ist schön für Bilder. Die Artworks sind total cool. Und auch damals, ich habe ja auch die japanische Version von Final Fantasy VI zu Hause. Da ist ja auch so das Logo in der einen Seite und dann so ein tolles Artwork halt damit drauf. Das sieht so schön aus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ankommen wird, wenn man das echt in einer detaillierten Grafik darstellt. Daher glaube ich eher, dass die da den Nomura nochmal drüber schicken und sagen, mach da mal irgendwie so ein bisschen, hau da mal ein bisschen moderner rein.
Ja. Oder man sperrt beide in den Raum rein und sagt, kommt erst raus, wenn das Spiel dann fertig ist. Es war ja so, ich habe es jetzt nicht zu 100% im Kopf. Nomura hat ja auch schon, bevor er dann der Hauptcharakter Mitdesigner war, dann auch eben Grafiken gemacht. Auch beim Sechser war er
hat
schon
hauptsächlich
stark.
Monster gemacht.
Ja. Genau, ne? Und auch schau dir die Monster im Sechser an, da wirst du auch sagen, die sehen eigentlich komplett Amano-Style aus und so weiter. Also auch die beiden können sich annähern, wenn es funktioniert.
Aber das hat man ja bei Dissidia gesehen. Der Nomura hatte ja nur die Zeichnung von Amano, von den Charakteren von 1 bis 6. Ich meine, Firion und Krieger des Lichts und so, und die hat er dann in seinen Stil gezeichnet. Das sind dann diese einzelnen Dissidia-Artworks und die wurden dann ins Spiel eingebaut. Hat gut funktioniert, auf jeden Fall. Also das hat mir sehr gut gefallen. Aber es ist halt diese Neugier wieder, wie das aussehen könnte, wenn man es original belässt.
Ja, wenn wir in der Stilfrage schon mal sind, also wir werden auch über die aktuelleren Teile gleich mal ein bisschen sprechen. Wir sind ja im Moment eher bei den 13ern und 14ern und mit dem 15er werden wir uns auch nochmal gleich ein bisschen kurz auslassen. Es gab ja auch Diskussionen in der Fanszene sozusagen, jetzt gerade was den 13er angeht. Der hat ja jetzt so einen wirklich ultra großen Detailgrad und Aufwand bekommen. Als Final Fantasy 13 damals rausgekommen ist, ja 6+ Jahre in Entwicklung. Und ich fand damals grafisch, das ist für mich mit Abstand das beste Spiel gewesen, was ich bis dato gesehen habe, ne, weil sie einfach dann noch so viel reingemacht haben an Details. Aber dadurch, dass du dann so realistischer alles darstellen kannst, ne, da ist natürlich Charaktere gehabt, wo du sagst, die sehen vielleicht mehr ein bisschen so aus, wie die gerade in Shibuya herumlaufen, als und passt das aber in das Fantasy-Design-Setting rein. Ist es denn der Stil, wie jetzt die moderneren Final Fantasy sind, spricht das zu für euch?
Ich würde sagen, eigentlich schon. Also ich habe jetzt vor kurzem Final Fantasy VII, also mehr oder weniger durchgespielt. Mhm. Und ich war sehr überrascht, wie ähnlich es eigentlich Final Fantasy XV aussieht. Mhm. Also vom Stil, wie die Dörfer da aufgebaut sind, bis jetzt zur Wahl der Farben einfach. Mhm. Und so generell dieser ganze Future, Neo-Future, wie nennt man das denn?
Ja, Steampunk.
Steampunk oder irgendwie, ne? Dieser ganze Stil, den Final Fantasy VII hat, der ist einfach so richtig krass Final Fantasy XV eigentlich. Und den Stil finde ich eigentlich total in Ordnung.
Ja, man muss wohl ein bisschen eine Mischung finden,
ja, auch wieder, ne? Also bei Final Fantasy XV, es ist ja Fantasy based on reality. Mhm. Und das gefällt mir richtig gut, weil ich finde 13, 13.2 und Lightning Returns haben es einfach zu weit getrieben, vor allem mit den Outfits. Mhm. Ich meine, wenn man sich 13 anguckt, man hat sich wahrscheinlich die Hauptfarben genommen und gesagt, du kriegst die Haarfarbe, du kriegst die Haarfarbe, du kriegst die Haarfarbe. Und dann hat man einfach quer durch gesagt, okay, jeder Charakter wird ganz bunt und dann wurde es, ich finde, es war einfach am Ende dann zu viel. Man hätte ein bisschen reduzierter arbeiten können. Bei 13.2 Klamotten und Lightning Returns, dann dieses ganze Wechsel auch mit den ganzen Klamotten, das hat mir nicht so gut gefallen. Ich finde gut, dass man sich hat gesagt, okay, wir bleiben eine Schiene. Es ist vielleicht, die einzelnen Städte in 15 haben dann diese Klamottendesigns, darauf hat man sich dann konzentriert und das finde ich auch richtig gut. Also ich bin sehr gespannt und freue mich auch drauf.
Wobei ich aber auch sagen muss, ich glaube, bei 13 haben die es ja damals noch mit Versus 13 angekündigt. Mhm. Und das sollte ja so ein richtiger Kontrast sein, dass 13 halt so die bunte Pop-Party wird eigentlich und Versus 13 halt das reale, gritty, dunkel Gegenteilstück davon. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Final Fantasy 13 natürlich so krass bunt ist und Final Fantasy 15, also Versus 13 damals, so mehr realistisch dunkel.
Ich glaube auch, dass da einfach, ich meine, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit wie vor der Werbung. Ich will jetzt kein so großes Fass aufmachen, dass wir uns da jetzt durchsetzen müssen. Da werden wir gleich nach der Werbung nochmal drauf zu sprechen kommen. Diese ganze Entstehungsgeschichte, was Final Fantasy 15 angeht. Wir werden auch in der Final Fantasy Nacht später, wenn ihr jetzt live zuschauen solltet, wenn ihr das gerade guckt und nicht bei einer späteren Ausstrahlung, dann nochmal im Detail auf die ganze Entstehungsgeschichte eingehen werde, Zuschauer. Also keine Sorge, da wird noch mehr als genug dazu ausgelassen und es geben. Aber ich werde natürlich auch mit euch gleich nochmal drüber quatschen. Lass uns kurz noch mal ein bisschen über die ganz alten Sachen und so weiter da reden. Ich habe natürlich dadurch, dass ich retroaktiv dann nach dem 7er mich rückwärts arbeiten musste, die alten Teile auch, glaube ich, fast schon rückwärts gespielt in den Sachen. Ne? Kollege Etienne ist ja mit Final Fantasy 2 US, also Final Fantasy 4, eingestiegen. Das ist bei mir zum Beispiel lange, lange Zeit eine Wissenslücke gewesen, ne? Was, glaube ich, auch für viele auch einer der Final Fantasy Teile ist, aber ich habe es erst so 2003 das erste Mal so richtig gespielt. Ist einer denn von Teil 1 bis Teil 5, von den ganz älteren Sachen, wenn ich mal 6 und 7 da herausnehme, ist da irgendwas von euch nochmal bei euch dann hängen geblieben, wo ihr sagt, hey, an den erinnere ich mich ganz gerne, weil das und das? Oder habt ihr mehr dann die moderneren im Blick?
Also bei mir ist es immer so, wenn man mich zu 3 und zu 5 fragt, dann ist das auch wie so eine Wissenslücke. Ich habe die gespielt, aber ich weiß nicht, die sind nicht so hängen geblieben wie 1, 2 oder 4. Mhm. Besonders 4 ist hängen geblieben, weil es tolle Charaktere hat. Ich meine, die Geschichte um Cecil und Rosa, die bleibt einfach im Kopf. Das war so schön. Und die zwei kleinen Zwillinge, das ist, ich weiß nicht, es hat einfach so gut funktioniert und zwar emotional stark. Und ich finde, der Soundtrack war besonders gut vom 4. Mhm. Ich meine, das Hauptthema wird ja in Kinderbücher in Japan aufgenommen, die Schulbücher, und dort gesungen wird das teilweise. Und 1 und 2 sind halt Klassiker, da gibt's auch nicht so viel zu erinnern. Hat halt die vier Krieger des Lichts, das ist auch die Grundgeschichte kennt man, aber ich denke, von denen ist mir 4 am besten in Erinnerung geblieben von den ersten 5 Spielen.
Alles klar. Und hast du einen, wo du sagst, die alten, okay, den kenne ich noch zumindest, weil, ach, beim zweiten mit den Erfahrungspunkten, das ist mir so hängen geblieben.
Ja, eigentlich schon der zweite mit dem Training, dass man sich einfach ständig verprügeln lassen muss, ja, um halt die HP zu bekommen und sowas. Das war sehr.
So die Hand nehmen hier, du schlägst sie selbst.
Ja, das war so total absurd einfach. So ein bisschen das Skyrim-Prinzip haben sie damals schon gemacht. Das war sehr eigen.
Eines der frühen Experimente, die in der Form auch dann nicht weitergemacht wurden. Aber musst du sehen, ne? Wann ist der 2 rausgekommen? 88, 89?
Ja, irgendwie so.
Ist 88. Ja, und du siehst eben, aber da hat man ja auch dann, das war der Akitoshi Kawazu, glaube ich, der Entwickler, der ja auch seine Systeme gerne in die ganzen Saga Frontier oder Romancing Saga, die Serien, die er bespielt hat, auch die ein bisschen anders vom Zugang her sind, als Final Fantasy dann weitergetragen hat. Wir machen einen kleinen Moment Pause. Wir sind gleich wieder für euch da und werden dann nicht nur uns weiter über die älteren Final Fantasy so auslassen, sondern auch mal ein bisschen uns über Final Fantasy 15 genau unterhalten. Dann bis gleich. Ja, wir haben gerade nochmal über die älteren Final Fantasies gesprochen, so 1 bis 5. Bei mir war es auch so, dass ich die eben ein bisschen später dann mal gespielt habe. Der 1er und der 2er, das sind welche, die kann man einigermaßen fix spielen, also verglichen mit anderen. Ich meine, du hast ja gerade davon erzählt, du hast Final Fantasy 7 kürzlich erst gespielt. Ich schätze mal als Let's Play für
genau, deinen Kanal. Genau, die PS4-Version, als sie rauskam, wo ich noch sehr lange drauf gewartet habe, dass sie endlich kommt. Und als sie dann kam, direkt als Let's Play angefangen.
So, da würde mich interessieren, was ist für dich wichtiger? Ne? Spielst du es authentisch, so wie es ist, und dann kriegst du mehr Folgen, die du dann senden kannst? Oder hast du R3 gedrückt und die Kämpfe schneller gespult? Und
lustigerweise habe ich Final Fantasy 7 in meinem Leben erst einmal durchgespielt, weil das war so, das musste ich nur einmal spielen. Dann war es einfach im Kopf hängen geblieben und war gut. Und dann dachte ich mir jetzt, wo das Remake rauskam oder wo sie es angekündigt haben, das ist so der Punkt, wo du es irgendwie, wo du den alten Teil auch auf deinem Kanal haben möchtest, einfach um diesen Vergleich zu haben. Dass Leute dann, wenn es dann irgendwann mal rauskommt, zurückgucken können und sagen können, okay, das, so war es damals und so ist es heute. Und ich habe es damals, glaube ich, also würde ich es heute zum ersten Mal aufnehmen, hätte es nie gespielt, dann wäre es, glaube ich, authentischer. Aber heute, ich habe mehr auf den Info-Inhalt angelegt, dass ich mehr so ein bisschen Background-Wissen damit reinbringe, dass ich halt mehr so erzähle, wie man halt Bosse besiegt, wie die Materia-Dinger funktionieren, dass man sie so zusammenpackt, wie man das komplette Spiel dadurch zerbrechen kann eigentlich. Und ich habe auch durchaus Nutzen vom Triple Speed gemacht. Okay.
Ich fand die Option, also im ersten Mal, wo ich gehört habe, dass es so ein Ding gibt, dass du eben das nochmal vorspulen oder anspulen kannst, verglichen. Ich habe mir die PS4-Fassung auch nochmal zusätzlich geholt. Das ist, glaube ich, jetzt 4. oder 5. Final Fantasy 7 Fassung, die ich daheim habe, also wenn digitale und gekaufte Sachen dazukommen. Aber es ist ganz sinnig eben, ich habe auch ein bisschen reingespielt, ich habe jetzt kein großes Let's Play oder sowas draus gemacht, das spare ich mir persönlich dann nochmal für eine andere Gelegenheit vor, wenn ich sage, wenn ich mal wieder richtig drin bin, dass ich es anstellen kann. Ich habe es auf der PSX, also auf der PlayStation 1, 3-4 Mal durchgespielt, auf die alte PC-Version mehrfach. Ich finde es vollkommen okay, wenn ich zwischendurch mal sagen kann, gib's mal kurz ein bisschen Gas, was er ist. Und ich denke mal, es ist ein sinnvolles Update gegenüber, weil das hattest du ja bei der Steam-Version nicht, die nochmal rausgekommen sind, dass du nochmal einen Mehrwert hast und dementsprechend nochmal da abkürzen kannst. Das ist auch von wegen, was du erzählt hast, dass man so Infos und so weiter weitergibt. Ich glaube, also ich mache gerne auch Let's Plays sozusagen. Also ich habe mehr Spaß am Let's Plays erstellen als am Let's Plays gucken.
Das glaube ich dann. Das ist, glaube ich, normal.
Das ist normal, wenn man das macht. Aber ich bin da auch mehr so ein bisschen von der informativen Schiene gerne. Also was zum Beispiel mein absolutes Lieblingsspiel, was ja auch Final Fantasy technisch mit reinhängt, wenn man 6 und 7 da mit rausnimmt, ist Chrono Trigger, was ja auch von vielen Final Fantasy 7 Leuten gekommen ist. Und das hatte ich zum Beispiel vor 2,5, 3 Jahren nochmal Let's Played. Ja, und es war mehr, ich kenne diese Spiele nun auswendig, habe es wahrscheinlich ein Dutzend Mal durchgespielt, kann also bei jedem, okay, wir gehen zu dem Charakter hin, übrigens, wenn man das macht, ist das, oh, ich zeige euch mal kurz da ein bisschen was. Finde ich auch ein bisschen spannender, als wenn man dann, also zumindest für selbst spielen und für Leute zu erleben, dass du siehst, dass jemand mit Erfahrung und Herzblut dann da dran steckt, als wenn es nur immer wieder dann blind Let's Plays oder sowas sind. Ne? Also ich denke mal, du machst ja eh dann verschiedene Sachen. Ne? Also ja, mal frisch gespielte, mal, das ist mein Spiel, was ich in- und auswendig kenne, ich zeig's euch mal.
Es gibt halt verschiedene Spiele, wo es halt meiner Meinung nach besser ist, wenn man es wirklich blind spielt, weil da ist es halt wichtig, wie man reagiert. Und dann gibt's halt die Spiele, wo man so ein bisschen Wissen rangeht. So Rollenspiele, das ist so teils, das kann man machen, wie man will, aber halt so, jetzt mal kurz abgedriftet, so Filmspiele wie zum Beispiel Beyond Two Souls, das spielt man halt ohne Vorwissen.
Oder weil, Horrorspiele.
Oder halt Horrorspiele, ja. So, die spielt man ohne Vorwissen. Und dann gibt es halt so Spiele wie Devil May Cry oder Bayonetta, die spielst du halt nicht ohne Vorwissen, weil das wird nichts. Da musst du wissen, was du tust. Und
Ich verstehe auch dann die Wut der Leute, in Anführungsstrichen Wut natürlich, dann die dann bei YouTube oder anderen Formaten dann oder anderen Übertragungsformaten dann zuschauen. Ich kenne dieses Spiel sehr gut. Was macht denn der da gerade davor sitzt und weiß nicht, wie man diesen Move ausführen kann? Du siehst doch vor dir, dass du da nach links gehen musst. Mensch!
Und die Leute, die lassen da auch keine Pause. Wenn du
überhaupt nicht.
Auch bei Final Fantasy VII bei mir, wenn ich da irgendwo vorbeigelaufen bin, kam gleich so eine Flut an Kommentaren von wegen, da war noch eine Schatztruhe, die musstest du aber aufsammeln, die war wichtig. Ich meine so, ja, die kann ich auch später noch aufsammeln. Wir machen das, ja, keine Sorge, ich weiß, was jetzt hier abgeht. Aber Leute sind so, jetzt richtig oder gar nicht.
Da sieht man aber auch die Emotionalität eben, ne? Also entweder die Leute sind eben so investiert, dass sie sich noch erinnern können, dass du tatsächlich da an dieser Ecke hättest vorbeigehen sollen, um mit denen dann entsprechend dann zu quatschen. Was hast du denn neben Final Fantasy VII noch Let's Played auf deinem Kanal von den Final Fantasy Sachen?
Ich habe Final Fantasy X auf Platin gespielt.
Oh. Oh. Warte mal, alle Dark Aeons.
Alles. Am längsten hat echt das Auffüllen der Sphärobretter gedauert.
Also das du bist auch beim Expert-Sphärobrett dann gewesen, ne?
Nee, das Standard.
Das
Standard hat nämlich mehr Felder.
Natürlich hat es mehr Felder.
Ich glaube, das Hauptspiel hat so circa 50 Stunden gedauert. Oder 50 oder 60. Und insgesamt hatte ich dann am Ende 140 Stunden Spielzeit. Allein das Sphärobrett auffüllen und das Blitzballturnier für Wakas ultimative Waffe. Ich habe geweint irgendwann. Ich dachte mir irgendwann so, das ist es nicht wert.
Dadurch, dass du Platin geholt hast, wissen wir, dass du es geschafft hast. Hat jemand an diesem Tisch den 200 Blitzen ausweichen können ansonsten?
Ja, ich habe auch Platin.
Oh. Vor allem auf der Vita-Version.
Auf der Vita-Version.
Ja?
Ich meine, weil man halt das tragbar hat und das Gute ist bei den Blitzen und so, ich kann einfach Vita ausmachen, dann habe ich irgendwas zu tun, dann später mache ich es wieder an, bin an derselben Stelle und kann weitermachen. Also da hat man ein bisschen mehr Freiheit, finde ich. Die Vita-Version hat mir geholfen. Ich habe es damals auf der PS2 nie geschafft, alles durchzuringen. Auf der Vita ging es dann schneller, tatsächlich.
Ich fand aber auch das Blitzen gar nicht so schlimm. Ich fand dieses Chocobo
Race. Das Chocobo Race ist auch die beiden Sachen.
Ich hab's im Let's Play einmal gespielt. Im ersten Rennen kam ich direkt richtig gut durch, hatte diese unter 0 Sekunden und vorm Ziel spawnt so ein scheiß Vogel, der mir entgegenfliegt. So vorm Ziel einfach. Und ich dachte nur so, warum passiert mir sowas?
Es sind aber auch diese optionalen Sachen. Ich denke, Final Fantasy X ist da, glaube ich, das Beispiel, wo die Leute am meisten Zeit für diese ganzen Nebenbei-Sachen in Anführungsstrichen investiert haben. Ich hatte mir damals die japanische International-Fassung für die PS2 geholt. PS2 extra umgebaut, weil das war die schon die Updates der deutschen Version drin hatte, sozusagen mit den Dark Aeons und was in der ursprungs englischen oder US-Version nicht mit dabei war. Aber du hattest dann auch eben 60 Hertz und volle Geschwindigkeit und nicht noch diese alten Altlasten mit den Quetschkommoden hintern, was ja zum Glück jetzt mit den PS3 und PS4 und Vita Fassung nochmal abgedatet wurde. Übrigens sehr cool auch, dass Cross-Save mit dabei ist.
Das ist cool, ja.
Ja, weil habe ich auch zwischendurch gerne gemacht, dass man bei entsprechenden Spielen, ich finde es ganz ehrlich, wir hatten uns unterhalten, du musst ja des Öfteren eben mal länger mit der Bahn fahren.
Genau.
Und dafür ist es ja durchaus auch mal ganz nett, wenn man da auch mal ein Rollenspiel sich ein bisschen vertiefen kann. Wenn du mal weißt, du hast mal eine Stunde, kannst mal da sitzen oder mehrere und dann da richtig machen. Aber du müsstest ja nicht nur Final Fantasy X dann an einem Handheld spielen, sondern mit der ganzen Epic, mit den Szenen, die du auf dich wecken lassen kannst. Drückst einen Knopf, ist der Cross-Save auf der PS3 oder PS4.
Vor allem beim Ending. Das muss man einfach auf dem großen Bildschirm sehen.
Emotionalität, Final Fantasy X ist auch so ein Ding. Ich gebe es unumwunden zu, ich bin gerne mal emotionaler bei solchen Spielen. Und es wird ja natürlich auch immer gerne verglichen, ja, Writing und Story in Spielen und Charaktere kannst du ja nicht mit Büchern vergleichen, kannst du ja nicht mit Filmen vergleichen, aber ich finde, das ist immer so ein Vergleich, der nicht, ja, ein bisschen so Äpfel mit Birnen, so versucht, weil da kommt ja noch eine andere Komponente mit rein mit dem Spielen und du hast einen wesentlich anderen Zeitrahmen, den du da investieren kannst. Alleine was so die Liebesgeschichte zwischen Tidus und Yuna und so weiter angeht und wie das in das Ende hinführt und alles, das ist auch einer meiner emotionalsten Momente gewesen.
Nee, also bei mir ist es genauso. Ich bin auch gern emotional bei Filmen wie bei Spielen. Und bei Spielen ist es halt, du lernst die Charaktere 40 Stunden kennen. Du lernst sie von all ihren Fassaden, in guten Rollenspielen, lernst du sie von all ihren Fassaden kennen, ihre guten, ihre schlechten Zeiten. Und dann ist einfach die Emotionalität viel größer, als wenn ich mir so einen Film ansehe, der 90 Minuten nur hat, um mir alles zu zeigen. Aber da ist man, finde ich, bei einem Videospiel bin ich mehr investiert da drin. Mhm. Und das Ending, das hat mich einfach zu Tränen gerührt. Das war, also da flossen wirklich die Tränen. Das war Ja, einer der ersten Momente, wo es so war.
Wenn du es nicht zugeben willst, dann, dass du geheult hast, brauchst du es nicht machen. Ja?
Aber, nee, also ich merke halt, je älter ich werde, desto emotionaler werde ich irgendwie. Oh. Als Kind habe ich die ganzen Dinger durchgespielt und dachte mir so, ja, ist cool. Und heute spiele ich das durch und denke mir so, oh mein Gott, das ist voll traurig alles. Mhm. So, ich muss mich echt dann bei Eris noch zurückhalten, dass ich da nicht so eine kleine Träne vergieße, als sie dann ihre Szene hatte. Mhm.
Die auf dem Cover hinten schon drauf
ist. Ja, auf dem Cover schon mal drauf ist. Aber es, man sagt auch immer, der Kontext ist. Du weißt den Kontext nicht, wenn genau. Du die Szene da hinten dran siehst. Du siehst ja auch den Vater von Nanaki, dann der schon aufgespießt ist. Würde ich auch wissen, oh Gott, dass der dann schon da als Statue rumsteht.
Und auch das ist alles so, das hat mich halt im Let's Play mehr mitgenommen, als ich es damals gespielt habe. Das war halt sehr nahegehend. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass Final Fantasy IX jetzt bald nochmal auf dem PC den Re-Release hat, weil das hat ja auch so viele emotionale Szenen und so viel cooles Zeug.
Das habe ich letztes Jahr erst wieder durchgespielt. Für mich das technisch und gesamt rundeste Bild von allen Final Fantasies ist Final Fantasy IX für mich. Also das ist ein starkes Stück Rollenspielgeschichte. Da hoffe ich auch, dass man vielleicht irgendwann mal ein richtiges Remake sieht.
Es war so auch, als es rausgekommen wird, war es ja so kurz vor Ende der PlayStation 1-Zeit, wo es so ein bisschen umbruchmäßig war. Und das werde ich auch innerhalb der Final Fantasy-Nacht, also ich werde Final Fantasy 9 auf jeden Fall auch da ordentlich featuren und da mal zeigen. Man hat ja gemerkt, das war ja so ein bisschen so das kleine Abschiedsgeschenk oder so der kleine Abschiedsbericht gegenüber den klassischen Final Fantasy. Du hast vorher zwei eher modernere Teile mit dem 7er und den 8er gehabt. Aber in dem 9er hast du eben die moderne Technik, aber auch wirklich so den Abenteuer-Spirit, die guten Charaktere, die durchgemischt sind, die Gameplay-Sachen, die mit dazukommen. Ey, ich meine, wer mag nicht Vivi?
Genau.
Und das wie kann man Vivi nicht mögen?
Das Mittelalter-Setting war halt, hat der Sakaguchi auch gesagt, hat er einfach inspirieren lassen von den alten Final Fantasies und dann hat man sich von dieser neo-modernen Geschichte entfernt von 7 und 8 und richtig schöne Mittelaltergeschichte, was jetzt ja auch viele zurückwünschen für ein neues Final Fantasy.
Ey, das ist ja nichts, was ausgeschlossen ist. Ich meine, Final Fantasy 15 ist ja das, wir quatschen da eben gleich nochmal drüber, was heute auf jeden Fall ansteht während der Nacht und was so in der näheren Zukunft drin ist. Aber es spricht ja nichts dagegen, wenn eine Serie einen Teil 15 erreicht hat. Na, was machst du mit Teil 16, Teil 17, Teil 18? 14 läuft das MMO ja bestimmt auch noch ein bisschen länger. Das heißt, da sind wir gut. Da können wir also Singleplayer-mäßig dann uns nochmal ein bisschen austoben. Übrigens, lustig fällt mir auch gerade bei Final Fantasy 9. Ich hatte tatsächlich den Sakaguchi mal zum Interview. Und konnte mit dem ein bisschen dann quatschen. Ich habe ihn natürlich gefragt, das, was mir auf der Seele brannte, warum gibt es keine glatzköpfigen Hauptcharaktere in Final Fantasy Spielen? Und da hat er mir gesagt, die gibt es doch. Ich sage, wen denn? Ja, Styler aus Final Fantasy 9. Aber, ah nein, der trägt ja immer seinen Helm.
Oh. Also jetzt ist ja noch schlimmer.
Jetzt wissen wir alle, Steiner aus Final Fantasy IX hat eine Glatze. Also ist das Wichtigste, was wir da rausbekommen könnten. In Sachen Liebesgeschichten, wenn wir da dabei waren bei Final Fantasy X, weil Final Fantasy X ist eine Liebesgeschichte, ne, ist eine Love Story. Natürlich gibt's auch eine weitere große mit Final Fantasy VIII, Renoir und Squall. Ich meine, die Spiele haben fast schon für mich so, was die Emotionalität angeht, sind unterschiedliche Charaktere. Tidus ist nicht Squall, ja, und Renoir ist auch nicht Yuna, wie sie dann zusammenarbeiten. Aber das war auch etwas, ne, was das Spiel nochmal, gerade den Achter nochmal dann ausgemacht hat, dass da auch nochmal der Fokus ein bisschen, trotz des ganz neuen Gameplays mit den Guardian Forces und wie sie alle heißen, dass da auch nochmal eine Love Story im Mittelpunkt war.
Ich fand die Love Story von Final Fantasy VIII aber eigentlich gar nicht so toll. Die war halt sehr klischee-mäßig, fand ich. So, das war halt das quirky Girl und der ruhige Typ und sie bricht ihn halt aus seiner Schale aus und dann erfährt er, dass er halt auch Gefühle hat. Und
oh nein, ich bin nicht nur whatever.
Das war halt, also Final Fantasy VIII ist ein sehr tolles Spiel und ich hab, glaube ich, kein anderes Spiel öfter durchgespielt als Final Fantasy VIII, aber die Liebesgeschichte war sehr klischeehaft und da mochte ich die von 10 schon irgendwie mehr. Mhm.
Aber du hast 8 dann wohl auch eher durchgespielt, weil das Gameplay-technisch, das ist ja auch das Ungewöhnlichste der Neueren, finde ich, ne? Mit den hier Draw-Magie, also dass du Magie rausziehen kannst. Und ich musste auch im Nachhinein erstmal lernen, dass Aufleveln nicht so gut ist in dem Spiel, ne?
Ja, ich habe auch letztens irgendwie so ein Playthrough von irgendeinem Menschen gesehen, der dann am Ende irgendwie Level 11 war.
Ja,
so, der das Spiel mit Level 11 durchgespielt hat.
Eben, musst nur vernünftig wissen zu drawen, die richtigen Guardian Forces und dann funktioniert's besser. Also Leute, merkt euch, wenn ihr Final Fantasy 8 spielt, nicht erstmal alles aufleveln, weil die Gegner leveln mit. Und da wird's umso schwerer.
Das hat ja Vor- und Nachteile mit dem Mitleveln. Das verstehe ich schon. Bei Final Fantasy hatte ich es oft so, dass er am Ende viel zu stark war einfach. Und es hat dann am Ende so die Herausforderung einfach rausgenommen. Das fand ich bei 8 schon gut, dass da ordentliches Level immer dabei war.
Ich habe das aber eigentlich ganz gerne, dass ich so mega overpowered bin am Ende. Also ich habe jetzt gestern Ruby und Emerald Weapon besiegt in Final Fantasy VII.
Ja.
Einfach durch Materia-Kombos, wo sich das Spiel essentiell alleine spielt. Und ich saß dann da einfach nur so...
Wo du sagst, so, Moment, ich habe was für euch fertig gemacht, zack.
Ja.
Ich hätte gedacht, es wäre eher Final Fantasy XII. Na, da stellst du die Gambits ein und dann holst du erstmal einen Toast und guckst an, wie der Gegner
Da leveln die aber auch mit am Ende, oder? Das war da genauso.
Bei 12 weiß ich das gerade gar nicht. 12 habe ich zuletzt vor 10 Jahren oder so
gespielt. 2006 kam es raus, ja.
So, wenn wir schon mal dabei sind, Square Enix, jetzt habe ich es mal richtig ausgesprochen. Das Remake vom 12er
wäre auch... Nein, nicht Remake, Remaster.
Remaster, das meinte ich im Speziellen, okay, gut, weil was für Final Fantasy X in HD gut war, kann für 12 nicht falsch sein.
Seit glaube ich, 3 Jahren immer auf Twitter schreibe ich Square Enix an, ich will endlich dieses Remaster vom 12er haben. Und es gab ja schon, der Komponist hat es bestätigt, vor, ich glaube, 6 Monaten. Mhm. Und dann gab es diese neuen Bilder in der neuen Komplettlösung, die HD waren die Bilder, also aufgebesserte Texturen und nicht nur HD vom Bild. Mhm. Und es gibt halt immer diese Bröckchen, dass es halt doch in der Mache ist, aber dann wartet man ein Event nach dem anderen, dass es endlich angekündigt wird für PS4 und Vita, aber ich will es einfach haben. Ich vermisse diesen Teil so sehr.
Deshalb, wir streuen einfach mal nur diese Saat. wir sind bereit, Leute, wenn Final Fantasy 15 released wurde, wenn wir Final Fantasy 7 die Episoden auch durchgespielt haben oder sowas. Zwischendurch nochmal, vielleicht gibt's ja ein paar Monate, wo so ein 12er Remaster
auf jeden Fall
dann gut reinpassen würde auf Vita, PS3 und PS4.
Ich meine, das fügt sich ja auch gut ein mit jetzt Final Fantasy X-2 International, wo sie da mega viel reingepackt haben und die Kingdom Hearts Final Mix Releases. Mhm. Da fehlt jetzt nur noch Final Fantasy XII.
Zodiac Job System.
Ja, dann haben wir alles.
Genau, dann haben wir alles.
Das, genau, ja, da habe ich ja auch noch die, ich habe nur die US-Version bei mir daheim. Na, und die hat ja noch nicht die Updates sozusagen, die später in Japan dazugekommen ist.
Und das Ding ist halt, die 13er-Reihe und 12 fehlen und dann ist auf der PS4 alles. Von 1 bis 15 wäre dann alles auf der PS4. Und das war ja eigentlich der Plan von Square Enix. Haben ja vor glaube ich, 2 Jahren gesagt, dass das der Plan ist. Vor allem auch da die PS4 in China jetzt erst groß raus ist, dass sie da halt alle Teile drauf machen wollen. Und da warten wir jetzt drauf.
Dass du nur ein Gerät hast, wo du es einfach anmachen musst.
Genau, und dann alle Teile.
Dann ist es fertig.
Das ist eigentlich meine PS Vita gerade.
Genau, bei mir auch. Ich habe sie gerade dabei, da sind alle Teile drauf.
Ja, hast du ja auch dann schön extra eine Seite gepackt, wo 1, 2, 3...
Ja, so einen eigenen Ordner, da klicke ich drauf und dann...
Wenn ich mir auch noch was wünschen könnte, Square Enix, wäre es, ich habe ein Vita TV mir geholt, ein PlayStation TV. Oh. Ja, und da kann man die aus dem europäischen Store leider nicht drauf spielen, die Final Fantasy Sachen, weil man da wohl noch irgendwie so ein Häkchen wohl setzen muss, dass man die spielen muss. Mhm. Deshalb wäre cool, dass ich meine gekauften Final Fantasy 1, 2, 4 und Tactics dann auch mal darauf spielen kann auf dem Fernseher. Aber ihr habt ja genug zu tun.
Die anderen, also, das andere ist erstmal wichtig.
Aber bei so Singleplayer-Rollenspielen, klar, ich meine, wir haben ja gerade festgestellt, wir sind natürlich alle dann Fans davon. Es gibt natürlich auch Online-Teile von Final Fantasy, speziell den 11er und den 14er natürlich, den 14er sogar in mehreren Ausgaben. Dann, ich war am Anfang ein klein bisschen pikiert darüber, das gebe ich auch ehrlich zu, dass dann ein Final Fantasy rausgekommen ist, wo eine Zahl drin steht, wo eine 11 drin ist, aber es ist ein Online-Game und ich bin nicht wirklich der Online-Spieler gewesen damals, also heute auch nicht so im Extrem wirklich, aber anscheinend ist es ja etwas, das, obwohl da so viel neu gewagt wurde, das hat sich ja auch ausgezahlt, denn soweit ich mitbekommen habe, das ertragreichste Spiel Final Fantasy XI. Ja. Ja. Habt ihr denn welche von den Online-Sachen gespielt oder länger gezockt?
Ja, ich habe beide gespielt. In 11 kam ich aber nicht so wirklich rein. Da musste ich auch irgendwie erstmal Level 10 werden, bevor überhaupt irgendwas in diesem Spiel passiert. Und allein diese Level 10 zu erreichen, das hat ja schon super lange gedauert eigentlich. Und Final Fantasy XIV, ja, das Spiel ist gut. Ich glaube, so wenn man so Final Fantasy IX mochte, so das geht auch wieder eher in diese Mittelalterschiene zurück. Ist halt auch von der Präsentation her und alles super cool. Aber auch das hat mich auch nicht so sehr gefesselt letzten Endes. Mhm. Also ich bin halt auch nicht so der Online-Rollenspieler, aber alle Freunde von mir, sie haben sich auf Final Fantasy XIV gestürzt, nachdem ich damit angefangen habe. Und
seitdem
so,
hast du nichts mehr von denen gehört, ne?
Ja, halt wirklich. Die hängen nur noch auf ihrem Discord-Server zusammen und raiden und machen und spielen zusammen und werden irgendwie gebannt da, weil sie irgendwie 1500 Emotes spammen.
Natürlich, es gehört ja auch dazu. Alle Shortcuts zurechtgelegt für die Emotes. Wie schaut's bei dir aus?
Bei mir, als Final Fantasy XI rauskam, war ich auch zu jung. Und ich erinnere mich noch damals, Internet war halt... Pro MB hat man da bezahlt noch und dann also online war überhaupt nichts. Ich habe dann vor ein paar Jahren habe ich es mal dann angespielt kurz, aber das ging einfach, es war zu veraltet und ich wusste schon, da kommt bald ein neues und 14. Da habe ich das Original kurz angespielt. Das war schrecklich. Irgendwie, also nach zwei Tagen habe ich dann zur Seite gelegt und gesagt, nee, das geht gar nicht. Dann haben sie Realm Reborn rausgebracht. Da hat mich meine Freundin gezwungen, einen Monat zu spielen. Und dann habe ich einen Monat gespielt und ich sehe absolut, wie Leute Spaß daran haben können. Mhm. Es ist wirklich, wie du gesagt hast, optisch und es ist gigantisch und eines der besten MMOs, zweifelsohne. Aber ich bin einfach nicht der Mensch. Ich weiß nicht, dann hieß es, okay, wir machen uns jetzt die besten Waffen, die Anima oder die Atma-Waffen, keine Ahnung. Und dann musste man auf sogenannte Fate-Events warten und dann warten da Leute 2 Stunden und warten und warten. Und ich denke mir, also in diesen 2 Stunden hätte ich jetzt ein anderes Spiel richtig geil spielen
muss
können.
Muss aber sehen, sie haben sich da schon hingepackt und haben dann andere Sachen, die sie parallel erledigen, damit die Fate dann wieder losgeht.
Dieses Warten, das ist einfach überhaupt nichts für mich irgendwie. Also ich meine, wenn ich mich hinsetze und Konsolenspiele spielen will, dann spiele ich. Und dann will ich nicht warten und irgendwas anderes machen und irgendwie, das ist auch nicht meins. Ich hatte Spaß damit auf jeden Fall. Die Kämpfe, die großen machen Spaß, vor allem jetzt die neuen gegen Alexander und so in der Gruppe. Klasse, aber es ist online ist auch nichts für mich.
Ich hatte auch nicht wirklich das Ding auf dem Schirm, weil ich eben überhaupt kein Online-Spieler bin. Und wenn ich mit Leuten gemeinsam zocke, dann lieber setz dich vor die Couch und spiel lokal irgendein Fighting-Game oder sowas dann gemeinsam. Ich hatte ja noch für Square Enix ja noch die Final Fantasy-Tagebücher gemacht, die 14er Tagebücher, habe ich einen Charakter erstellt und dann sozusagen so kleine maschinimamäßigen Videos gemacht. Und eigentlich sollte das erst nur ein kleines Video sein, so als die Beta rausgekommen ist. Ich hatte auch das Ursprungs Final Fantasy 14 gespielt, aber da hatte ich keine Ahnung von MMOs, deshalb wusste ich nicht, ist es gut oder ist es nicht gut. Bei dem hier habe ich mich jetzt in Anführungsstrichen gezwungenermaßen reingearbeitet, aber es war so die einzige längere MMO-Erfahrung, die ich habe. Da auch großen Dank an die Leute, die mich dann mitgeschliffen haben, die Gilde, die mich dann sozusagen durch das Ganze durchgebracht hat. Es ist tatsächlich, die Story ist ziemlich cool, muss ich sagen. Und nicht viele Leute spielen MMO-Sachen von wegen der Story her, aber so was die Charaktere, die du bei einem MMO sogar, wo sehr viele vertonte Cutscenes auch komplett auf Deutsch und alles mit dabei ist, über so einen langen Zeitraum erlebst, sogar noch größer als bei normalen offenen Rollenspielen. Das habe ich persönlich am meisten genossen, muss ich sagen. Ich muss noch Heaven's Sword spielen,
und
wenn ich die Gelegenheit habe.
Das wollte ich gerade sagen, da wird es nochmal einen Tick besser. Also da hat mir die Story wirklich, ich mochte schon von Realm Reborn, aber Heaven's Sword hat die nochmal auf ein anderes Level gehoben, richtig gut. Also großes Kompliment an Yoshida für diese 180-Grad-Wendung. Hat mir sehr gut gefallen, aber es ist halt dann das Denken des Singleplayers hier, okay, ich will die Story jetzt spielen und sehen, was passiert, aber wenn man sie durch hat, dann sitzt man wieder da und denkt sich, okay, jetzt muss ich wieder grinden und farmen und alles mögliche machen.
Alles klar. Ja, die Minuten, sie ticken so langsam weg, aber wir wollen natürlich auch über Final Fantasy 15 da nochmal in Ruhe sprechen. Also ihr, wenn es hier gerade schaut, es läuft die große Final Fantasy, Entschuldigung, die lange Final Fantasy nach, weil sie ist groß, aber auch auf jeden Fall lang, bei dem wir unterwegs sind. Du, Chris, wirst vor Ort sein in L.A., bei dem Uncovered Final Fantasy 15 Event. Hast du spekulativ schon etwas, wo du denkst, das würde ich gerne hören? Wir haben ja schon erfahren, dass es eine komplett deutsche Synchro geben wird, wurde ja gerade angekündigt. Aber mit was für einer Erwartungshaltung gehst du da rein?
Eigentlich mit gar keiner so großen. Ich weiß auch gar nicht, wie kann ich das jetzt gut beantworten?
Gibt es etwas, worauf du hoffst, du eher auf etwas? Oder wie stehst du momentan in Richtung Final Fantasy 15?
Ich hoffe einfach, dass mich das so umhauen wird, wie ich es mir wünsche eher. Ich bin so out of the world hype, was dieses Spiel angeht. Und ich weiß auch jetzt schon, egal was passiert, wenn es mich enttäuscht, ist alles egal. So was, wo andere Leute so in Witcher 3 versinken oder in Fallout 4, so mein Fallout 4 wird Final Fantasy 15 werden. Das weiß ich jetzt schon. Da können sie ankündigen, was sie wollen. Ich bin so tief in diesem Ding da drin, dass es ist mir eigentlich alles egal. Ich will es einfach nur endlich haben, so nach 10 Jahren warten, jetzt endlich auf diesen Event zu kommen. Das ist schon mal unglaublich krass. Und dann halt diese Infos endlich zu kriegen, das wirkt schon fast ein bisschen unreal. Weil man sich ja auch die ganze Zeit immer dachte, wo ist es denn jetzt? Und jetzt kommt es halt endlich. Und das ist so, allein dass es kommt, reicht mir schon eigentlich. Das ist voll okay.
Ja, mit dieser Entstehungsgeschichte eben ursprünglich als Spin-off gestartet, als 13 Versus, noch aus dem Universum, aus dem 13er erweiterten Universum. Aber dann ist das Projekt mit der Tragweite gewachsen und größer geworden, dass einfach aus einer 13 Versus 13 eine 15 am Ende geworden ist. Seit 10 Jahren mindestens warten wir.
2006 wurde es angekündigt.
Genau. Wie sieht es mit deiner Erwartungshaltung aus? Zumindest fürs Event und für das Spiel selbst.
Also fürs Event, ich bin mir ziemlich, wir bekommen ein Erscheinungsdatum. Ich glaube auch, die Leaks werden sich als echt herausstellen, weil man sowas nicht geheim halten kann, weil so viele Leute dran arbeiten. Ich erwarte, dass noch eine Demo angekündigt wird, und zwar das Gebiet, was wir im letzten Trailer gesehen haben, in dieser Militärbasis. Ich wette, das kann man dann spielen. Die kommt dann für alle zum Runterladen raus. Dann sehen wir noch einen ganz neuen Trailer mit neuen Szenen und sicher auch bessere Vorstellungen der Bösewichte und der Charaktere. Das ist das, was ich jetzt erwarte von dem Abend. Mehr sollte auf jeden Fall kommen. Ich meine, Square Enix lädt nicht weltweit Presse an ein Event, um nur die Sachen, die man erwartet und die wahrscheinlichsten zeigt. Also ich erwarte da schon viel mehr, aber was konkret ist, sind jetzt nur diese drei Sachen. Das ist auch vollkommen okay. Ich warte auch schon seit 10 Jahren drauf, also so fast die ganze Pubertät hat man drauf gewartet. Und okay, dann kommt es halt irgendwann dieses Jahr, schön. Aber für das Spiel, also ich spielerisch mache ich mir da wenig Sorgen. Ich habe eher den Fokus auf die Story gesetzt. Das ist sehr heikel, weil ich halt wirklich ein bisschen erwachseneres Thema erwarte und ein bisschen ernsteren Ton, und ich will einfach, dass mich das Spiel emotional packt. Mehr will ich nicht. Ich will, dass es nicht emotional packt und mitreißt, sondern auch wirklich am besten zum Heulen bringt. Das ist dann immer, dann ist es ganz oben angekommen.
Meint ihr dann eben, weil ja auch Nomura und das Team, was ja dran gesessen haben oder zum großen Teil der Mitentwickler und jetzt der Tabata, der noch dazu gekommen ist, natürlich Kingdom Hearts Einflüsse mit dabei. Primär gameplay-technisch eher, aber ich meine so storymäßig wahrscheinlich eher nicht. Also nicht, dass alle dann der Klon von dem sind.
Nein, also es ist ja abgeschlossen, es ist ja angekündigt, es ist ein abgeschlossenes Spiel. Es war mal als geplant, dass es mehr Spielteile bekommt, mehr Sequels, aber jetzt ist es abgeschlossen. Und es muss auch nicht so kompliziert sein. Ich meine, 13, die Mythologie war zu viel. Falsi, Lilsi, und dann war alles, da musste man alle Einträge im Buch lesen, um überhaupt eine richtige Exposition zu bekommen. Und ich hoffe halt, dass das schön konzentriert auf die Charaktere, auf die Beziehung zwischen Noctis und seinem Vater, dass der Fokus da liegt und dann halt schön eine emotionale Geschichte herumgesponnen wird.
Das war, wie erwähnt, der Teil zu Final Fantasy aus der langen Final Fantasy Nacht. Auch, wie schon erwähnt, wir werden natürlich auch einen wesentlich größeren Final Fantasy Podcast machen, wenn die Gelegenheit mal dazu kommt. Aber jetzt kommt der zweite Teil des Abends, und zwar das ausführliche Gespräch über westliche gegen japanische Spielphilosophien. Viel Spaß!
Wir haben schon sehr ausführlich über Final Fantasy in dieser Runde gequatscht, aber ich wollte, wenn ihr schon mal hier seid, die Gelegenheit auch nutzen, weil ich habe hier in der Redaktion nicht so viele Leute, die sich auch einigermaßen gut mit dem japanischen Part der Spielewelt auskennen. Natürlich, jeder hat mal ein bisschen das gespielt und Dark Souls nimmt sich jeder vor, aber die meisten Leute haben eher die westlichen Games im Auge, und wenn ich schon ein paar Leute habe, die von beiden Sachen Ahnung haben, dann habe ich ganz grob das Thema ausgelobt, westliche Spiele versus japanische Spiele oder Vergleich zwischen westlichen Games und japanischen Games, weil mittlerweile, es hat sich ja mit den Jahren gewandelt, es ist anders geworden, jeder hat ein bisschen andere Vorlieben bekommen, und ich finde es mal interessant und spannend, das Thema durchzudiskutieren und nicht da so monothematisch zu sein. Ich hole die anderen Leute her und sie sagen dann, ja, also ich habe alle großen Hits aus dem Westen gespielt, aber Japan, das ist nicht mehr so. Das muss ja nicht mehr so sein. Ihr spielt, wie ist euer Spielverhalten denn, Chris? Ist es ausgewogen einigermaßen bei dir, oder achtest du überhaupt darauf, dass ein Spiel aus Japan oder im Westen kommt?
Eigentlich gar nicht. Ich achte halt darauf, wie es sich vorstellt, so in Trailern, auf Präsentationen und so weiter. Und wenn es halt ansprechend ist, dann spiele ich es halt, ob es da jetzt aus Japan, Amerika oder sonst woher kommt, ist da eigentlich relativ egal.
Ja, mittlerweile ist es, glaube ich, auch ein bisschen aufgehört. Wie sieht's bei dir aus, Jan?
Also ich bin bei JP Games, das heißt, hauptsächlich Spiele sind aus Japan, die ich halt teste für die Seite, oder wenn ich auf Preview-Events bin oder so, kommt aus Japan das meiste. Aber ich spiele auch sehr gern westliche. Vor allem muss ich sagen, es hat sich in den letzten Jahren immer mehr verstärkt, dass ich mich auch auf westliche stürze. Ich denk mal so, vor 10 Jahren waren es fast nur japanische. Jetzt geht's auch in beide Richtungen.
Es ist ja auch, wenn du ja jetzt die verschiedenen Jahre ansprichst, wir sind ein bisschen unterschiedlich, was die Altersklasse angeht. Ich bin einen Tacken älter als ihr beide. Also ich bin mit der NES, Master System, Super Nintendo, Mega Drive Zeit sozusagen groß geworden. Und da gab's für mich damals nicht so ultra viel, was ich gerne aus dem westlichen Bereich gespielt habe. Zwar ein bisschen am C64 dann längere Zeit gemacht und andere Sachen gezockt, aber sobald ich dann die Zeldas entdeckt habe für mich, sobald die Super Marios dazugekommen, sobald die Sonics, die ganzen Mega Drive Rollenspiele da waren, da war es für mich ziemlich deutlich, dass ich eher in Richtung Japaner Games tendiere. Kannst auch nicht direkt auf einen Begriff runterfassen, weil die schöner und bunter oder irgendwie sonst was sind. Das glaube ich auch ja nicht, stimmt ja nicht direkt, wenn man die Sachen vergleicht. Aber wie sah denn, als ihr angefangen habt, sah es bei euch, also angefangen mit dem Zocken allgemeiner, falls ihr noch so weit zurückerinnern könnt, in welche Richtung seid ihr eher tendiert? Wie sieht es bei dir aus, Chris?
Also, ich glaube, ich sollte mal so anfangen, dass ich schon als kleines Kind total computeraffin war und das halt mega cool fand, dass man so einen Bildschirm hatte und man hatte so Tasten, dann drückt man da drauf und das passierte. Irgendwann gingen wir einkaufen und da waren halt diese Demo-Stations, wo halt so ein Super Nintendo ausgestellt war und da lief halt Super Mario und das fand ich halt noch cooler als alles andere. Und irgendwann zum Geburtstag habe ich dann halt ein Super Nintendo mit Super Mario bekommen und dann hat sich das so eingependelt, dass ich echt gern Jump'n'Runs und dann halt auch Rollenspiele gespielt habe, nachdem ich mir dann vor, keine Ahnung, Ewigkeiten Secret of Mana besorgt habe. Mhm. Weil damals gab es ja auch noch diese coolen Kassetten bei Magazinen mit dabei, wo dann einfach so Spielszenen mit drauf waren und Trailer. Und Secret of Mana hatte so einen coolen Trailer, weil der, glaube ich, teilweise sogar animiert war. Und das hat mich so geflasht, dass ich das unbedingt haben wollte. Und ich war richtig schlecht in Secret of Mana, weil das Spiel damals voll schwer war. Ja, so Secret of Mana hat mir damals ein bisschen den Weg geebnet, dass ich halt Rollenspiele total cool finde. Aber ja, so generell habe ich dann halt mit Super Nintendo eigentlich angefangen und halt so mich auf Jump'n'Runs und Rollenspiele letzten Endes konzentriert.
Irgendwo hast du ja die Einstiegsdroge. Ich meine, wir haben auch im Final Fantasy Teil sehr recht ausführlich drüber gequatscht. Bei Secret of Mana schießt mir auch 1000 Gedanken erstmal durch den Kopf. Aber Jan, du kannst gerne auch einmal kurz ausführen. Ja,
bei mir war es ähnlich. Ich habe auch mit dem SNES angefangen. Das war mal eines Weihnachts unter dem Baum. Und dann haben mein Bruder und ich natürlich Super Mario gespielt. Er war der Ältere, er durfte Mario sein und ich durfte Luigi sein. Und dann hat man halt monatelang, und es war einfach toll. Also damals gab es auch nichts anderes. Ich muss sagen, die ganzen Kassetten, die ich auch heute noch habe, sind alle aus Japan. Super Mario World, das Aladdin-Spiel von Capcom und so Sachen. Also hauptsächlich Jump'n'Runs. Ich habe auch nichts anderes gespielt und damals auch nichts gekauft. Es waren halt immer diese gleichen Sachen. Aber dann ging es auch schnell zur PS1-Ära bei mir über. Aber es war so ein ähnlicher Einstieg.
Ja, hey, aber interessant. Also dann so weit auseinander, was so die frühen Spiele-Sachen dann angeht, sind wir nicht unbedingt. Zu Secret of Mana, glaube ich, war ich in der 6. Klasse oder vielleicht einen kleinen Tacken danach, 7. oder 8. und weiß auch noch, wie ich dann Geld zusammengespart habe hier im lokalen Kaufhof. Da war noch 130 D-Mark. Die dicke Packung habe ich heute noch daheim.
Ich wünschte, ich hätte sie noch und ich weine auch dem Spieleberater hinterher, dass ich das alles nicht mehr habe.
Den Spieleberater, den habe ich noch. Ich weiß, ich behandle meine Sachen eigentlich gut, aber ich meine, wir sind ja alle hier zumindest ein bisschen Sammler von hier und da. Ich weiß von Jan, dass er relativ viel Zeug daheim hat. Ich habe auch gerne noch, so gut es geht, die großen Boxen dann daheim von den alten Super Nintendo-Spielen mit den Spieleberatern. Nur meine Secret of Mana-Verpackung ist wahrscheinlich schon so lange im Besitz, obwohl sie hauptsächlich im Regal stand, ist ein bisschen zerfleddert. Es tut mir da auch ein bisschen leid. Deine sieht wahrscheinlich sehr richtig gut aus, Jan, ne?
Ich war... Zu Super Nintendo-Zeiten hatte ich nichts. Ich war ein kleines Kind. Ich war drei. Als ob ich mir irgendwas 130 D-Mark kaufe.
Das ist keine Entschuldigung. Das ist keine Entschuldigung.
Als Kind kann man ruhig mal ein bisschen arbeiten gehen.
Meine PS1-Spiele sind gut erhalten, aber zu SNES, ich habe immer nur noch die Kassetten, sonst nichts.
Ja, du hast aber noch ein Originales bei dir, Chris. Ein Secret of Mana, da mittlerweile, die Dinger sind ja 1000-fach re-released worden als Download für Virtual Console und so weiter. Also Modul, hast du das noch irgendwo rumliegen?
Ja, ich habe das Originalmodul, was ich mir damals gekauft habe. Und dann habe ich mir letztes Jahr in Japan die japanische Version, aber auch komplett mit Verpackung und allem drum und dran gekauft.
Guck mal, so als Vergleich, wenn wir mal Secret of Mana als Aufhänger nehmen zu der damaligen Zeit, Anfang, Mitte der 90er, als es rausgekommen ist, so ein richtiger Vergleich, wenn man da ins Computer- oder PC-Lager rübergeht. Ich meine, für mich war Secret of Mana so ein bisschen die Kombination aus den Rollenspielen, die ich aus dem Computerbereich kannte, aber auch Legend of Zelda, ne? Weil das hast du ja primär dann da drin gesehen. Vielleicht mit ein bisschen weniger Rätsel, aber in Echtzeit die Gegner angreifen. Oh, jetzt sind mehr Punkte oder Zahlen, die ich beachten muss. Und so ein Äquivalent habe ich zumindest, weil auch Zelda eine meiner absoluten Lieblingsserien ist, nie im westlichen Lager irgendwo direkt gefunden, weil da war schon eher, gerade zu der Zeit hat es ja auch irgendwann angefangen mit den PC-Rollenspielen, so in Richtung Baldur's Gate und Planescape Torment und wie sie alle heißen. Da bin ich nie reingerutscht persönlich, weil mich irgendwie da auch bei Secret of Mana und bei den frühen Zeldas da die Richtung hingelenkt hat. Wie sieht das bei euch aus?
Ich glaube, da war aber auch ziemlich deutlich, dass dann noch ein sehr großer Abstand zwischen den Kindern war, die halt Super Nintendo gespielt haben, und den Erwachsenen, die dann halt sowas wie Baldur's Gate und Diablo gespielt haben, weil die halt auch sehr dunkel waren, sehr ja, realistisch, sehr farbarm eigentlich. Was halt für so ein Kind eigentlich eher langweilig aussieht, möchte ich fast meinen. Mhm. Und dann ist so ein Ding wie Secret of Mana und Zelda, die halt ein bisschen cartoony sind, ein bisschen bunt, ein bisschen fröhlich, glaube ich, ein bisschen ansprechender.
Mhm. Also ich habe tatsächlich Baldur's Gate 2, Diablo 1 und 2 sehr gern gespielt.
Das war aber, ich glaube, Ende der 90er. Da hatte ich den direkten Vergleich zu den Final Fantasy Spielen und ich muss sagen, die Final Fantasy Spiele haben mich auch immer mehr gereizt als das Diablo oder Baldur's Gate. Für mich waren das nämlich nur, du gehst in einen Dungeon und sammelst Hosen und irgendeine ist besser und ziehst sie dann an. Das war so ein Hosengesammel. Und bei Final Fantasy war da tatsächlich eine Geschichte und emotional, weil ich habe, wenn ich überlege, Diablo oder so, da ist keine Geschichte, ich finde keine Geschichte. Vielleicht, wenn man es jetzt spielt, ich war jünger, aber irgendwie Final Fantasy ist einfach wegen den Charakteren, wegen allem so extrem im Kopf geblieben. Aber bei den westlichen Spielen war das nie der Fall damals bei mir.
Ja, das war, fand ich auch damals schon so, dass halt die westlichen Spiele nicht so die Story hatten, die man verfolgte. Die haben ja einem so eine Outline gegeben und man selber war dann halt einfach der Held. Man hat sich halt
in
der großen Welt gespielt, die die Entwickler damals schon erschaffen haben. Und das ist ja, das hat sich ja bis heute auch durchgezogen, dass halt selbst die westlichen Rollenspiele heute meistens so sind. Du erstellst deinen eigenen Charakter, der entweder so aussieht wie du oder wie auch immer. Und du hast essentiell keine richtige Story, sondern du hast halt deine Welt und die Leute, die deine Hilfe brauchen. Das ist so eine lose Story, die du verfolgen kannst, aber musst es nicht. Und das ist, glaube ich, auch so das Ausschlaggebende.
Das Gefühl hatte ich oft, also so von 2000 bis 2010 hatte ich das Gefühl oft, aber ich muss sagen, in den letzten Jahren hat sich das extrem gewandelt. Wenn ich mich an Mass Effect erinnere, klar, man macht seinen eigenen Charakter, aber da hatte er, finde ich, richtig ein Charakter. Also, wenn man sich an Shepard erinnert, ich denke mir, das ist ein richtiger Charakter. Ich habe auch keinen eigenen erstellt, ich habe den fertigen genommen. Und das war dann was ganz Besonderes, dass das in einem westlichen Rollenspiel vorkommt. Genau dasselbe wie bei Knights of the Old Republic, falls es jemand gespielt hat. Mhm. Da fand ich es auch sehr stark. Und das, aber das waren halt nur so zwei Ausnahmen. Aber dann, ich finde, je weiter man in die Zukunft geht, desto mehr gehen auch die westlichen Spiele wieder. Ein besseres Storytelling, bessere Charakter. Man hat sich, denke ich, schon ein bisschen von dem gelöst. So ein stummer Charakter, der einfach durch die Welt gezogen wird. Und das gefällt mir jetzt auch, diese Entwicklung. Mhm.
Ja, ey, also die Sachen, die ausgeführt werden, ich meine, manche werden es vielleicht so ein bisschen dann abtun, ja, okay, aber ihr habt das oder das Spiel dann nicht gerade beachtet und so weiter. Aber es ist irgendwie so, also ich habe auch versucht, so viele Spiele im Blick zu haben, wie möglich, wie es geht. Und es hat sich schon designtechnisch ein bisschen anders angefühlt, ob es jetzt dieser eher konkrete Story-Bezug ist oder gegenüber dem, wenn du dir anschaust, dass sowas wie Dragon Quest oder die frühen Final Fantasies waren eben die Äquivalente, weil die Entwickler Fans von westlichen Rollenspielserien wie Ultima oder Wizardry waren. Aber die haben eben noch das ihre eigene Sensibilität draufgepackt und da ein bisschen mehr Fokus auf die Story, ein bisschen vielleicht die buntere Anime-Optik, die gerne bei solchen Spielen mit dabei war, die auch, ja, ich denke mal, wenn du persönliche Präferenzen da hast und Animes und Mangas oder gerne liest, passt es auch noch wie die Faust aufs Auge, dass es dazu kommt. Aber das kann natürlich auch viel, viel sein, wenn man Super Nintendo Mega Drive Zeit nimmt, da wurde auch viel im Westen entwickelt. Da gibt es ja auch ultra viele Kassetten und Module. Dann nimm mal Mega Drive, hattest du statt Sonic, könntest du deinen Kid Chameleon oder so was spielen, wie die alle hießen, die dann vom westlichen Entwicklern dann gemacht wurden. Aber spieltechnisch hat sich trotzdem ein bisschen anders angefühlt. Und auch wenn ich bei mir gucke, vielleicht liegt es auch ein bisschen so an der räumlichen Trennung einfach. Wir werden auf die heutigen Sachen gleich nochmal eingehen, aber damals hattest du eben komplett unterschiedliche Bereiche, die sich nicht wirklich miteinander befruchtet haben. Wenn japanische Entwickler in Japan ein Spiel entwickelt haben, dann ging meist deren Erfahrung nicht über die Kellerräume hinaus, wo sie programmiert haben. Und die Leute, die im Westen Spiele gemacht haben, die haben dann Spiele im Westen gemacht, für die sie kennen. Und dann hattest du wirklich eine ziemliche Trennung für mich gefühlt damals. Also, ne?
Also das stimme ich auf jeden Fall zu. Die Töne könnten gar nicht anders sein, denke ich. Wenn wir jetzt wieder das Beispiel Diablo und Final Fantasy nehmen, da unterscheidet sich fast alles. Die Musik, die Atmosphäre und die Themen, die Grafiken, das ist so ein riesiger Spalt, aber das macht es wahrscheinlich auch interessant, denke ich mal, dass man dann wirklich, auch wenn es eigentlich das gleiche Genre ist, dann sich doch so unterschiedlich spielen. Und das war damals auch interessant. Heute vermischt sich das ja eher stärker.
Ja, wenn wir mal rüberblicken, also ihr habt ja auch die Vergleiche gemacht, ich spiele auch mittlerweile, ich habe nie konkret drauf gesagt, Igitt, ein Spiel kommt aus dem Westen, ich werde es auf keinen Fall anfassen oder sowas, aber dadurch, dass ich irgendwann mehr auf Konsolen dann da war, hat sich das auch irgendwie natürlich ergeben und dann hast du eben deine Entwickler wie Treasure, die dann coole Action-Games machen, so ein Gunstar Heroes, das lege ich mir lieber in die Konsole, als jetzt irgendein Action-Game mit früher 3D-Grafik auf dem PC. Aber sobald du dann mit den Jahren davon gehst, ja, es kann auch vielleicht natürlich auch sein, dass viele westliche Entwickler, die dann hinzugekommen sind, die von den frühen Spielen genährt waren, die haben ja auch viel japanisches Zeug gespielt. Ne? Und dann so Sensibilitäten, was das Leveldesign, was das Charakterdesign angeht, auch wenn es nicht exakt diesen Spielen entspricht, denkt man, dass da so ein gewisser Einfluss auch bei den Entwicklern im Westen gelandet ist, weil die dann mit diesen Spielen aufgewachsen sind. Nimm mal Mitte der 90er so ein Tomb Raider. Habt ihr Tomb Raider gespielt oder ist es eine Serie, die für euch präsent ist?
zum Beispiel? Ja, also ich habe damals sehr gerne Tomb Raider sogar gespielt, weil ich die Spiele einfach mega cool fand, das Erkunden. Einfach auch Lara Croft als Charakter selber fand ich mega cool, dass man halt mal als eine Frau spielen konnte, die halt auch voll krass war einfach. Und ja, die Rätsel waren mega cool. Es war ein sehr, sehr schweres Spiel auch. Mhm. Also ich habe das gespielt, da war ich, weiß ich nicht, so 9, 10, 11. Und ich habe die geliebt ohne Ende, die Spiele, weil sie einfach, sie waren super atmosphärisch. Die Grafik war mega cool damals. Musik war super und halt auch Lara als Charakter war halt mega cool. Und war halt aber auch in der Zeit, wo man halt so als Kind gern die Erwachsenen-Spiele gespielt hat. Und Lara Croft Tomb Raider war halt einfach so ein Erwachsenen-Spiel eigentlich. Und deswegen, glaube ich, war das auch nochmal gut im Fokus bei mir.
Das ist aber so für mich, ich habe gerade an Tomb Raider speziell gedacht, weil PlayStation 1, ne, sind ja auch für viele von uns dann eben so richtig mit Gaming nochmal ein bisschen stärker verwandelt worden und Zeug gezockt haben. Was ich mit meine PlayStation 1 gekauft habe, als ich sie Anfang 97 mir geholt habe, war Tomb Raider habe ich mir geholt und Suikoden. Also eine Mischung, die vielleicht sich ein bisschen anders anfühlt, aber an sich haben die beiden Spiele ganz gut zusammengepasst, weil es waren Spiele, die so Eigenheiten hatten, die da auch einen dann richtig reingezogen haben. Ob es jetzt dieses wirklich riesige Level-Design bei Tomb Raider ist, ja, wo du dich verlieren konntest, quasi in diesen riesigen Gegenden, oder eben auch diese komplette riesige Masse an Charakteren, die du bei Suikoden sammelst und spielen kannst. Ich glaube, ab so Mitte der 90er hatte man zumindest schon das Gefühl, selbst wenn man sich nur einigermaßen monothematisch in dem einen oder anderen Bereich bewegt hat, ob westliche, ob japanische Spiele, da gibt es ja nochmal die Grenze PC und Konsole, was ja auch dann nochmal mit reinspielt, ist ein bisschen mehr aufgeweichter, ne? Ab dann schon.
Ja, also ich persönlich habe wenig am PC gespielt, wenn dann nur diese alten Klassiker vom westlichen Rollenspielen. Aber dann möchte ich hier nochmal vielleicht das Horrorgenre kurz ansprechen. Das hatte ich auch, das war einfach so ein japanisches Ding. Wir hatten Silent Hill und Resident Evil und irgendwie kannte ich nichts anderes außer den beiden für die PlayStation 1 Zeiten damals. Und das war auch das Nonplusultra und da habe ich auch überhaupt keinen westlichen Vergleich zu gehabt.
Gibt's auch nicht so direkt, ne? Wenn ich jetzt an Horrorspiele denke, klar, wenn du früher im PC-Bereich, dann ist du eher so Shooter wie Doom dann genommen, die beträchtlichen Splatter-Faktor haben oder sowas wie Alone in the Dark vielleicht, was so der ein bisschen Urvater von Resident Evil ist, aber was so richtig gruselige Spiele angeht, da hat sich auch erst mit den letzten Jahren ja ziemlich viel verlagert und es ist geöffnet worden, so ein Resident Evil, ein Silent Hill, ein Fatal Frame und wie sie alle heißen, so viel Konkurrenz gab es da nicht irgendwann mal, ne? Oder zumindest ich hatte sie nicht präsent, sagen wir es mal so. Ne?
Also Horrorspiele kamen, glaube ich, echt damals eher so aus Japan. Zumindest so spontan, wie gesagt, fällt mir auch nichts aus Amerika ein, so PlayStation 1 Zeiten.
Das hätte ich dann noch vielleicht, wie ist dieser eine Shooter 4 auf dem PC? Ne? Was ja. So Ego-Shooter.
Aber das war auch, da waren nur so kurze Horrorstücke und dann war es wieder ein ganz normaler Shooter mit Zeitlupeneffekt und mit Nahkampf und so. Das war auch nicht so ganz Horror. Das waren immer so paar verbindende Horrorstücke, aber.
Und ich habe die Dinger fand ich immer relativ wenig gruselig, obwohl die gerade da tatsächlich so ein bisschen so den Japano-Touch mit dem kleinen, dunkelhaarigen Mädchen, so ein bisschen so Sadako-Style aus The Ring, ne, du dann wirst verfolgt, aber ich bin ein großer Badass-Söldner, der mit einem riesigen Waffenarsenal da rumfliegt und ich soll Angst vor einer Geistererscheinung haben. Das hat sich mir nie so direkt erschlossen, persönlich, muss ich sagen.
Da waren halt nur die Jumpscares, haben da sicher nur die Leute gereizt. Aber ich muss sagen, das hat sich auch sehr lang gezogen, dass dieses Survival-Horror-Genre eher in Japan geblieben ist. Aber das ist dann auch, finde ich, kaputt gegangen in Japan, dieses Genre. Silent Hill 4 und dann Resident Evil 4 hat man sich auch komplett verlagert und plötzlich gab's keine mehr. Ich habe das Gefühl, da sind so 5 Jahre, da gab's gar kein richtiges Survival-Horror mehr. Und dann hat mit Steam, dann haben so Sachen wie Frictional Games angefangen mit Amnesia und diese ganzen eher kleineren Horrorspiele, die dann aber auch tatsächlich auf die Horroratmosphäre gegangen sind, ohne richtiges Kampfsystem, ohne gar nichts. Und dann war das plötzlich im Westen das Haupthorrorgebiet. Das hat mir gut gefallen. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass die Japaner wiederkommen, aber dann haben es die im Westen tatsächlich geschafft.
Wobei du dann auch wahrscheinlich sagen kannst, die Leute, also ich nehme das jetzt mal an, ich will nicht sagen, dass es zu 1000% so gewesen ist, aber die Amnesia geschaffen haben und die ganzen, die sind natürlich Leute, die mit dem Horrorgenre auch groß geworden sind und ich bin mir ziemlich sicher, dass die mal ein Silent Hill oder ein Resident Evil gezockt haben oder etwas Vergleichbares aus der Ära damals, weil man kam ja nicht dran vorbei.
So. Nicht, wenn man Horrorspiele spielen wollte.
Ja, und es stimmt, Horror ist ein Genre, was ich eher bei den Japanern sehen würde. Jump'n'Runs haben ja eine unterschiedliche Entwicklung dann beide gemacht, wobei ich dann sehe nach, also sowas wie die Nintendo-Sachen, da kommst du ja immer noch relativ schwer dran vorbei, aber irgendwann hat der Westen richtig aufgeholt. Also ich habe sehr gerne die Jak and Daxters zum Beispiel gespielt oder Sly Cooper oder allgemein, was auf Sony-Konsolen unterwegs gewesen sind. Ich würde es heute fast auch eher sagen, wenn Mario nicht wäre, dann wäre Jump'n'Run für mich momentan eine Domäne, die eher im Westen liegt, mit der Zeit. Weil, wie sieht's bei dir aus, Chris? Hast du Jump'n'Runs, war das dein Ding? Oder hast du dann nach Mario gesagt, ich bin lieber ein bisschen abenteuermäßiger unterwegs?
Also auf der PlayStation 1 noch, so mit Ape Escape.
Ja, Crash Bandicoot.
Mega viel Spaß, Bandicoot, Crash Bandicoot, ja. Croc. Was gab's denn da noch?
Spyro the Dragon.
Genau, das Spyro stimmt. Gab's auch noch. Das war so irgendwie auch dieses Jump'n'Run hoch. Dann mit der PlayStation 2 hat man langsam gemerkt, dass das immer weniger wird irgendwie. Und dann auf der PlayStation 3 gab's da Jump'n'Runs?
Ja, Little Big Planet hat man sich versucht bei Sony so richtig
wieder. Ja, aber versucht ist eher das richtige Wort.
Ja, leider. Genau.
Zum Bauen macht Spaß, zum Spielen ein bisschen weniger.
Das war's dann halt auch, ne? So ab PlayStation 3 ist das Jump'n'Run dann irgendwie verschwunden und wurde dann stattdessen durch Action-Shooter, Call of Duty-Stuff ersetzt. Und
ja, oder wie nennen wir, also früher hieß das Genre für mich God of War, aber mittlerweile sagt man, wie sagt man dazu, Character Action Game oder was ist die offizielle Bezeichnung für? Du hast einen Hauptcharakter und dann gehst du los und drückst auf X und haust Zeug kaputt und schnetzelst dann durch. Also so God of War, Devil May Cry.
Third-Person-Action-Adventure ist für mich immer so der Grundbegriff für alles, was so in diese Richtung geht. Oder Hack'n'Slash würde ich bei
oder
God of War
oder
sagen.
Oder Hack'n'Slash, ja. Für mich sehe ich es ein bisschen, da ich auch großer Beat'em-Up-Fan war, natürlich verglichen, früher hast du ja auch eigentlich nur aus dem japanischen Bereich da was bekommen. Ne? Street Fighter 2 hat es vorgemacht. Es gab so ein paar Ausflüge in den 16-Bit-Zeiten. Ey, wie hießen die dann? Brutal Pulse of Fury, Weapon Lord, irgendwie so ganze Nischentitel. Aber guckst du im japanischen Bereich, hast du dann Street Fighter 2, hast du dann Fatal Fury, King Tekken. Of Fighters, Tekken, Dead or Alive, Soul Calibur oder Soul Edge, die Sachen, die dazugekommen sind. Auch etwas, was für mich dann, wenn ich sowas wie God of War gespielt habe, ich eher an solche Sachen gedacht, muss ich sagen. Du hast einen Charakter, dann gehst du los und klopfst da erstmal schön ins Gesicht. Ne? Oder Final Fight von mir aus, wo du dann auch ein Level dann entlang gehen kannst. Sachen kaputt schnetzen und kaputt hauen ist mittlerweile auch eher so eine Domäne des Westens dann, aber auch spätestens seit God of War ist das klar, du hast auch noch die japanischen, obwohl, ja, ne, komm mal, Devil May Cry ist ja auch in dem
immer
Westen.
Noch und Bayonetta. Aber Bayonetta ist halt, finde ich, das Beste und es kommt aus Japan. Aber Devil May Cry ist auch in den Westen gewandert. Mit dem letzten Teil.
Mhm. Aber dann auch direkt wieder zurück zu Capcom, als sie die ganzen Remaster gemacht haben. Also, das war so ein Experiment.
Es ist, glaube ich, immer noch, ja.
Ob das mal gut Japan. Ging und dann, ich glaube, da kommt doch kein Sequel zu. Was ich schade finde, weil Devil May Cry war ein gutes Spiel. Aber
es war ein richtig gutes Spiel, die Technik war super. Aber es gibt ja jetzt das Gerücht, die haben die beiden Motion Actors für Dante und Nero, die arbeiten gerade an einem Projekt zusammen.
Mhm.
Und da wird halt gemunkelt, okay, das kann das nächste Devil May Cry werden.
Leichte Tweets dann rausgegangen. Habt ihr denn DMC gespielt, also das westlich entwickelte Devil May Cry?
Ja.
Und seid ihr Fans der Serie vorher gewesen? Oder?
Ja.
Alles klar, also was ist eure Haltung dazu? Ich war nie so groß in den alten drin und ich fand es jetzt eigentlich ganz okay, so wie das DMC gewesen ist. Aber ich kann natürlich nicht dann in die Haut von den richtigen Devil May Cry Fans rein.
Also für mich ist der dritte Teil der absolut beste. Devil May Cry 3 kam damals dann für die PS2 in der Special Edition, wo man auch dann Virgil spielen konnte eine Weile und das ist vom Stilistischen her und von den Gegnern, von den Tricks und von allem finde ich das rundeste Gesamtpaket von Devil May Cry. 4 hat mir dann wieder weniger gefallen wegen dem neuen Hauptcharakter, wegen der absolut schwachen und Story und sinnlosen Motivation und wegen einigen richtig schlecht designten Kämpfen. Manche Sachen, da muss man so einen Turm auf, erinnere ich mich, da hatte man ein Zeitlimit, wenn man runterfällt, muss man es wieder von vorne und die Steuerung war nicht so gut in dem und die Kamera war fest und dann war das so ein richtiger Clusterfuck in dem Bereich. Und DMC war dann wieder besser als der vierte für mich, aber trotzdem war das einfach, der dritte bleibt der beste.
Da muss ich leider widersprechen. Ich finde den vierten, der ist einfach der beste. Allein vom Kampfsystem her, dass du halt die Stile dynamisch wechseln kannst, das ist der Win einfach. So, also ich spiele Devil May Cry 4 nicht, weil die Story so toll ist oder weil die Charaktere so deep sind, sondern weil halt einfach das Gameplay mega gut ist. Die haben meiner Meinung nach das Devil May Cry Gameplay, also das dritte Gameplay genommen und halt nochmal einen draufgesetzt und das halt voll gut gemacht. Und Devil May Cry 3 ist gut, Aber ich mag 4 irgendwie mehr. So 1 und 2 existiert sowieso nicht.
Ja, genau, das muss man sofort.
Der erste Teil, der ist leider so alt, dass man den eigentlich gar nicht mehr spielen kann. Der ist auch unglaublich langsam, wenn man so von Devil May Cry 4 kommt, was halt so richtig
zack, 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 zack ist. Das hat man auch beim Remaster gesehen, ja.
Und Devil May Cry 1 ist so, du kannst jeden Schlag noch sehen. Und so eine Schwertschlag-Animation in Devil May Cry 4 ist irgendwie so 3 Frames lang oder so. Und DMC sehe ich, glaube ich, gar nicht als Devil May Cry eigenen Titel, schon allein, weil es sich so komplett anders gespielt hat. Es ist mehr so eine Fortsetzung von Heavenly Sword, was damals
stimmt, es war ja die gleichen Leute, ja.
Der Release-Titel für die PlayStation 3 war und auch das Kampfsystem war super ähnlich. Dort ist halt die normalen Angriffe, die schwachen und die starken Angriffe, die wurde komplett aus Heavenly Sword übernommen. Und so.
Aber es hat trotzdem funktioniert. Ich meine, was viele, die haben das gespielt, hatte ich das Gefühl, und die hatten keine Ahnung, dass man die verschiedenen Waffen mitten in den Kombos wechseln kann, um über die Waffen hinweg Kombos aufzubauen. Das wussten viele nicht, dass man dann wirklich mit den verschiedenen Waffen wechseln kann im Kombo, dass der Kombo weitergetrieben wird. Und da habe ich dann so ein bisschen experimentiert und das hat mir schon richtig gut gefallen.
Ja, das bockt auch extrem. Ich habe auch Devil May Cry, also DMC, echt extrem gerne gespielt. Ich habe es halt auch auf der PS4 nochmal gekauft, als im Remaster rauskam. Einfach weil halt Turbo-Modus und allem drum und dran. Und so, es ist super cool. Ich spiele es echt gerne, vor allem, weil ich halt auch diese Art von Spiel mega gerne spiele. Aber ich sehe es halt an sich nicht als Devil May Cry-Titel, weil halt irgendwie es passt nicht ins Gameplay so richtig rein. Daher, es ist so ein Standalone-Ding für mich.
So ist es eigentlich auch gedacht. Recent Reboot.
Also sieht man ja, Capcom hat sich natürlich an einigem versucht. Es werden ja auch traditionell viele ältere Serien, die in Japan mal angefangen haben, gerne auch dann auch an andere Teams gegeben. Mal mit ein bisschen mehr Erfolg, DMC zumindest, auch wenn nicht jedermann darauf angesprungen ist, hat es trotzdem seine Fans und alles gefunden. Nimm mal sowas wie, was hatte ich gerade bekommen, Silent Hill, ne? Was dann in den Westen gewandert ist und dann nichts mehr wurde danach. Deshalb muss man da auch absehen, dass das alte klassische japanische Serien nicht einfach so dann drüber gemacht werden können. Wir haben gerade hier kurz auf die Uhr geschaut. Jan, ich glaube, es wird langsam leider Zeit, weil du noch deinen Zug erwischen musst.
Ich muss noch meinen Zug zurück.
Darüber gehen. Wir machen hier eine kleine Pause. Chris, du bleibst noch einen kleinen Moment bei uns, damit wir das Gespräch nochmal hier kurz beenden können. So, das war eine kleine gepflegte Pause. Wahrscheinlich habe ich einen echt wunderbaren Jingle eingespielt, um es zu überdrücken. Der Jan ist jetzt schon unterwegs wieder Richtung Heimat. Da auch nochmal nachträglich einen großen Dank, dass er das hier auf sich genommen hat. Dir wird gleich noch später gedankt, Chris.
Ja, das ist okay. Ich kann warten.
Wenn wir da durch sind. Aber wir wollen das Thema noch adäquat zumindest zu Ende besprechen. Ich glaube, es hat sich mehr dann ja Richtung entwickelt. Ja klar, Westen versus japanische Games. Aber wir gehen ja quasi Genre für Genre, Spielart für Spielart so ein bisschen durch, um zu sehen, okay, was hatte dort denn seine Stärken zu Beginn? Wie sieht es da gerade aktuell aus momentan? Und das letzte Gespräch war so ein bisschen auch Serien, die in Japan gestartet haben, die jetzt aber von japanischen Entwicklern so ausgesourced werden. Das ist ja zum Beispiel auch Resident Evil, ist ja auch zum Beispiel etwas, was ich gezockt habe, ich glaube du ja auch, ne? Relativ ausführlich. Die Hauptteile der Serie bleiben ja noch in Japan, aber da gibt es ja auch einiges an Spin-offs, wo die sagen, okay, ein Shooter mit Resident Evil, dann kann ein westliches Team kurz mal gerne hermachen. Meinst du, ist es vielleicht sowas, wenn man zu viel aus der Hand gibt mit der eigenen Designphilosophie, dass es dann die Marke verwässert?
Ich glaube eigentlich schon, wie man halt auch schon an Silent Hill sah, weil die ersten 3 Teile sind halt echt hoch gelobt, auch immer noch. Aber alles, was danach kommt, so das wird einfach abgewunken. Mhm. Wenn ich so sehe, dass halt irgendwie so ein Silent Hill Downpour, das schlitterte einfach so, kam raus und war dann halt auch direkt wieder weg, weil es halt auch, also es war jetzt nicht direkt mega schlecht, aber so als Silent Hill eher so, und also generell das Spiel auch eher so mittelmäßig. Das zeigt aber auch, dass die Leute Vertrauen darin haben, dass die Serien, wenn sie halt von den Originalentwicklern oder generell Japanern kommen, auch immer noch was können, weil es damals halt Silent Hills angekündigt wurde, sind ja alle durchgedreht, weil sie halt ja auch wussten, da sitzt dann ein Team hinter, das kann halt auch was und nicht, ist nicht wieder so ein Häkchen billig, Amerika-Entwickler.
Wobei das Gefühl, ich glaube, bei Silent Hill speziell war es nochmal, weil Kojima und sein Team da dran sitzen. Und das ist ja so eins der damals Premier-Teams gewesen, wenn sie sich an Spieler ranwagen über, ich bin Metal Gear Solid Fan, ich erkenne auch die Schwächen der Serie, aber ich liebe jeden Teil, der rausgekommen ist, habe die mehrfach durchgespielt und ich habe auch mich saumäßig gefreut, dass Silent Hills kommt, die Tech-Demo sozusagen verschlungen und gerne gespielt. Kann es denn sein, dass so viele japanische Entwickler zum Beispiel in Silent Hill Sachen auf westliche Entwickler gehen, weil es mit Ausnahme so ein paar richtig großer Teams, wie die Kojima Productions, wie sie es früher gewesen sind, oder nehmen wir Platinum Games, haben wir ja über Bayonetta oder sowas gesprochen, die kriegen ja auch gefühlt jede Auftragsarbeit zugeschustert, die geht momentan, aber dass da nicht mehr so viel superfähige Teams sind, die ein Spiel der Klasse wie es Silent Hill 2 Anfang der 2000er gewesen ist. Heute ist ja nochmal ein anderer Technik- und Gameplay-Anspruch dran. Liegt es vielleicht daran, dass die in Japan heutzutage nicht mehr so viel Talent in Anführungsstrichen existiert?
Ich glaube, das liegt fast nicht am Talent, sondern eher daran, dass sie heutzutage nicht mehr gewillt sind, solche Risiken einzugehen. Mhm. Videospielentwicklung ist ungeheuer teuer geworden. Und wenn man halt nicht irgendwas richtig krass vermarkten kann, was dann halt auch wirklich garantiert ist, dass das Geld auch wieder zurückkommt, dann wird das, glaube ich, eher so abgenickt und also nee, gar nicht, so Kopfschütteln weggeschoben und gesagt so, nee, lieber nicht, das weiß ich nicht, nee, machen wir lieber nicht. Und dann sitzt das Talent halt irgendwie eher an ein paar Handy-Games, welches dann Millionen einbringt.
Ja, das stimmt, Handy-Games ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel. Mittlerweile im Rest der Welt ist ja Smartphones, Handy-Games, das hat eine ganz andere Bewandtnis auch nur vor 10 oder 15 Jahren. Aber in Japan ist das ja noch eine viel größere Handykultur, also da ist das viel vorherrschender gewesen als bei uns. Und es gibt viele alteingesessene Entwickler, zum Beispiel, ich bin Wrestling-Fan und da gab es einen Entwickler, Aki hießen die aus Japan, die haben so Wrestling-Spiele gemacht wie WCW NWO Revenge oder WrestleMania 2000, also auch mit westlichen Lizenzen, aber mit japanischer Basis. Das waren die besten Wrestling-Games, die ich je gespielt habe. Bisher auch nicht erreicht. Die heißen heute Sin Sophia, ist glaube ich der neue Name der Firma, und die entwickeln irgendwelche Beauty-Handy-Game-Applications, weil anscheinend da ist der Markt drin, das Geld ist noch zu holen und diese Experimentierfreude, die du vor 20, 25 Jahren hattest, wo du mit einem kleinen Team ein Spiel raushauen kannst, was im weltweiten großer Hit werden kann. Action-Game, Jump'n'Run für Konsole. Heute, ja, wenn du unter japanischen Sensibilitäten das entwickelst, entweder kommst du auf Handy raus oder es ist vielleicht so japanisch, dass es im Rest der Welt nicht greifen kann, um das Ergebnis einzuspielen, was nötig ist.
Ne? Ja, vor allem, ich bin ja jedes Jahr auf der Tokyo Game Show und da werden halt Konsolenspiele auch immer kleiner. So letztes Jahr, das war gefühlt 80% Handykram. Da hattest du so, ich glaube, das hieß, wie hieß das denn? Ich glaube, Grand Blue Fantasy oder sowas. Das hatte einen Stand mit einem riesigen Schloss aufgebaut, mit einem fetten Luftschiff und dann so einer riesigen Artwork-Wand. Das ganze Ding war gefühlt 100 Meter groß, also 100 Meter lang. Das war ein Handyspiel einfach. Da hast du so ein paar Sprites, die hoch und runter hüpfen und ein paar Effekte, ganz viele Zahlen. Dann halt dieses, du hast halt Karten, die du aufdecken kannst und bekommen kannst und stärker werden kannst und kannst ausspielen. Und du kannst halt mega viel Geld drin ausgeben. Das war's, mehr war das nicht. Ich habe da erwartet, dass da so ein riesig fettes Final Fantasy 15-like RPG vorgestellt wird, weil die so eine krasse Bühne hatten einfach. Und das war dann einfach nur so ein Handyspiel. Das war total krass. Und das ist einfach, die ganze Tokyo Game Show ist einfach mittlerweile nur noch, guck mal, wir machen ein Handyspiel, das hat kleine niedliche Anime-Mädchen oder das hat so total die Fantasy-Atmosphäre, aber es ist immer das gleiche gefühlt und das ist, also ich finde diese Entwicklung mega traurig, aber halt sie ist erwartenswert mittlerweile, weil einfach halt beim Handymarkt das Geld liegt und halt in Japan alles total durchdreht auf Handy-Games, daher.
Also so richtig Blockbuster unter japanischen Sensibilitäten entwickeln, Final Fantasy ist da eine Ausnahme, weil Final Fantasy ja auch im Westen sozusagen gezündet hat und man da noch sozusagen reinmischen kann und gucken kann, dass es nicht nur auf dem japanischen Exklusivmarkt ist, weil da nur für Japan würde kein Final Fantasy 15 entwickelt werden. In dem Umfang und dem Maß könnte man das nicht investieren. Was ich schade finde, nicht nur, dass es mehr in Richtung so diese Handy-Games dann hingeht, die dann, wie heißen die, so Gacha-Pon, wo man dann irgendwelche so, man gibt Geld aus, aber dann muss man irgendwelche Kapseln aufmachen, um zu gucken, was man bekommt. Ne? Das ist eine der beliebten Sachen auch. Oder wenn es in den letzten 10, 15 Jahren die Handhelds gewesen sind, die mittlerweile ja auch alle von Handys ersetzt werden für die langen Bahnfahrten, die viele der Leute da machen müssen. Da gab es die Monster Hunters, ne? Da gab es die Pokémons, die hauptsächlich dann die Abverkäufe getrieben haben. Wenn ich mich heute auf dem japanischen Markt umschaue, ich spiele immer noch sehr gerne japanische Spiele. Ich mag Visual Novels zum Beispiel sehr gerne, aber mehr in der Richtung so Mystery oder sowas. Virtuous Last Reward mag ich ganz gerne. Auch Ace Attorney, also die Phoenix Wright Spiele, wenn es in Richtung sowas geht. Sowas ist sehr cool. Auch coole Japano-Rollenspiele. Aber ich habe das Gefühl, es geht dann mehr in eine sehr, sehr spezielle nischige Ecke irgendwann mal, wo mich auch das Art-Design überhaupt nicht mehr anspricht. Obwohl ich Anime und Manga ganz gerne mag, aber schau dir heute, wie nennt man das? Moe?
Ja, die Moe-Spiele, die an niedlichen kleinen Anime-Mädchen, von denen ich auch gerade schon gesprochen habe.
Es ist ganz, ganz weird irgendwie. Anscheinend wird wirklich für eine sehr kleine, enge Klientel dafür entwickelt in Japan, die eben so den Fetisch, sagen wir es mal, dafür haben oder die richtig drauf abfahren, und die wissen auch, die Entwickler, wir können 20.000 von diesen Spielen absetzen, nur wenn wir entsprechend so jung aussehende Charaktere drauf machen. Aber wenn der Großteil dieser Spiele das ist, was wir aus Japan hier in den Westen rüberkommen, dann möchte ich auch, ehrlich gesagt, nicht so viel dafür ausgeben. Dann suche ich mir lieber die Rosinen im Moment ein klein wenig aus.
Ja, und ich finde auch, was japanische Rollenspiele heutzutage angeht, da ist echt so ein Drop nach unten. Das ist halt entweder so ein Moe-Rollenspiel, Tales of, oder halt echt das super seltene Final Fantasy oder vielleicht nochmal ein Dragon Quest zwischendurch. Und gefühlt war's das. Dann kommt halt noch so, dann kommt der ganze Moe-Obscure-Kram, sowas wie Hyper Dimension Neptunia.
Das ist zum Beispiel, ich weiß nicht warum, also anscheinend aus Kompletismus, ich habe kein einziges von denen gespielt. Ich glaube, ich habe viel bei mir in der Downloadliste oder sowas drin, ne? Weil die, ach, das gab's für 5 Euro, dann kauf ich ein Hyper Dimension Neptunia. Ich habe das vielleicht 20 Minuten gespielt, ja? Und da siehst du so kleine Mädels, die Konsolen sind, und dann wird der Konsolenkrieg als Videospiel dargestellt, aber spielerisch war dann nicht so richtig was für mich dabei und nichts, was mich richtig gefesselt hat. Das Einzige, was mich richtig mitgenommen hat von aktuelleren japanischen Sachen, sind die Falcom-Titel, also sowas wie Ease, Action-Adventure, ich weiß nicht, also, ob du die mal gespielt hast oder kennst, das ist ja mehr dann wie Zelda, nur ohne Rätsel, aber mit richtig draufhauen, und die haben eben die Legend of Heroes Sachen gerade aktuell, wie Trails in the Sky oder nimm mal die Persona-Geschichten, auch sowas, ne? Wenn Atlus was macht, ich freue mich saumäßig auf Persona 5.
Ich freue mich ultra auf Tokyo Mirage Sessions.
Ey, ich hab
mir die japanische Version gekauft.
Du hast dir die japanische
Version? Ich hab mir die japanische Version gekauft.
Ich kann den Namen nicht aussprechen vernünftig.
Gine Ibondoku wäre der japanische und der...
Genau, den japanischen kann ich, aber Tokyo Mirage Sessions, da stolper ich immer.
Ja. Ja, das ist auch total, das ist total dumm.
Das ist echt komisch. Da gab es ein bisschen Aufruhr, ne, weil die Fans ein bisschen was anderes erwartet haben. Es ist ja als Crossover zwischen Fire Emblem und Shin Megami Tensei dann gemeint worden. Und ey, ich mag Fire Emblem sehr gerne. Ich habe fast alle Teile bei mir daheim. Ist eben eine coole Strategie-RPG-Serie mit Fantasy-Einschlag. Ich glaube, die meisten kennen es auch. Also mittlerweile ist Fire Emblem ja auch im Westen beliebt und durch Smash Brothers, ne, weil die Charaktere dabei waren. Aber Shin Megami Tensei, das ist mehr Pokémon in Tschernobyl, habe ich es gerne genannt. Ja,
das ist wirklich so Apokalypse mit Pokémon eigentlich.
Genau, und jetzt wird das Crossover zwischen beiden Spielen wird mehr Persona und Idol Dancing oder so.
Ja, aber das ist echt.
Ich hab Bock drauf, es tut mir leid.
Ja, es ist so geil. Ich spiele die japanische Version gerade und es ist so charming einfach. Es ist halt wirklich Persona mit Fire Emblem Charakteren. Das ist, ich find's mega cool. So, ich kann verstehen, wenn Leute so ein dunkles RPG im Sinne von Shin Megami Tensei erwartet haben, aber halt dann mit so einem krassen Fire Emblem Einfluss. Die dann aber halt so ein poppiges Idol-Ding da vorgesetzt bekommen, dass sie sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Aber als ich das gesehen habe, ich habe mich direkt verliebt. Das ist so das einzig poppig, bunte, niedliche Mädchenspiel, was ich spielen würde, aber halt auch, weil es von Atlus kommt und ich halt auch die Persona-Spiele sehr geliebt habe.
Ja, ey, Atlus, ein bisschen habe ich so die Sorge gehabt, seitdem die von Sega aufgekauft wurden, ob da alles funktioniert. Also meine Favoriten aktuell, was von Atlus kommt, eben, ob es jetzt die Personas oder die gemischten Serien, die Shin Megami Tenseis, und die Varianten sind von Sega sehr gerne. Ich bin in den letzten Jahren ein riesiger Yakuza-Fan geworden. Ne, weil ich einfach Beat'em Ups eben, hatten wir vorhin diskutiert, auch ganz gerne mag. Aber das ist ja auch eigentlich eher nischige Serie, so Gangster-Melodrama, Mafia in Japan, wo du einfach Leuten reihweise auf die Fresse haust, überbrutal und Schmalz und Melodramatik und japanische Politik mit drin. Ich habe mich verliebt in diese Serie. Ich liebe jeden Teil. Ich habe gebetet und gehofft, dass der 5. rauskommt in der Sprache, die ich verstehen kann, hat die japanische Version seit Jahren bei mir stehen. Sprichst du eigentlich Japanisch? Oder zumindest ich, schreiben? Oder
ich verstehe lesen? So ein bisschen was. Sprechen traue ich mich noch nicht. Und schreiben, nee.
Also wenn du jetzt Tokyo Mirage Sessions auf Japanisch spielst, ein bisschen was verstehst du?
Ja, oder? Ich verstehe so circa, was die da von mir wollen und was da gerade so bisschen, abgeht.
Also Hana heißt Blume und wenn man es anders ausspricht, Nase. Das ist alles, was ich weiß. Mehr kann ich nicht damit, aber du hast einen gewissen Vorteil, weil ich muss dann noch ein bisschen hoffen und warten, dass das Zeug rüberkommt, aber da bin ich mir auch ziemlich sicher, eben, meine, wir sind ja natürlich im Gespräch jetzt hier hingewandert, die heutigen Spiele, die Welt schaut ein bisschen anders aus mit dieser Experimentierfreudigkeit, wie sie früher in Japan zugegen gewesen ist. Wenn du jetzt in den Westen guckst, da ist ja fast alles, was Rang und Namen hat und auch sau viele Sachen, die Spiele kommen aus dem Westen. Ich habe keine Zeit für Witcher 3 gehabt. Ich glaube, Jan, der gerade wieder schon losgegangen ist, der hat es auch gesagt, ey, das ist eins der besten Spiele, die gespielt, obwohl er großer Japano-Fan ist. Mass Effect, super. Ne? Also Mass Effect habe ich sehr gerne, freut mich auch saumäßig, wenn es dazu kommt. Shooter spiele ich so gut wie nie. Da ist, für mich sind die so ein bisschen, ja, who cares, ne? Ob Call of Duty, ob Black Ops, ob dies, ob jenes, muss nicht unbedingt sein. Meinst du denn, so wie der Trend in den letzten Jahren war, ja, viel mehr große Blockbuster aus dem Westen, in Japan ein bisschen weniger Risikobereitschaft und wenn dann Konzepte kommen, eher auf dem kleinen Handy oder sehr spezifischen Nischenniveau und so weiter, wird es da nochmal irgendeinen Aufruhr oder sowas geben oder ist es mehr, dass Gaming jetzt nicht mehr wirklich auch in Japan durchweg stattfindet wie im Rest der Welt oder glaubst du, das wird sich nochmal ein bisschen aufweichen und verbessern?
Ich glaube eher, das wird eher so, der Japan-Markt wird sich, glaube ich, wirklich krass mehr auf die Handyspiele konzentrieren oder halt wirklich auf so Midrange- oder Budget-Konsolentitel, weil so der japanische Markt ist halt kein Activision oder kein EA. Die haben halt keine Billiarden, auf denen die da sitzen und da irgendwie einfach mal so ein Spiel raushauen können, wo die wissen, das bringt wieder was ein. Sie können entweder halt für den Japan-Markt entwickeln, das kann dann halt nicht sehr teuer werden, aber das ist dann halt sehr japanisch. Oder sie machen es halt wie Square jetzt und gehen halt wirklich auf den Weltmarkt und sagen, hier, wir machen unser Spiel. Das hat halt einen Hausnamen, das erkennt man. Und da können wir uns mal was leisten. Und Square hat ja auch gesagt, wenn halt Final Fantasy 15 jetzt nichts wird, dann ist der RPG-Markt in Japan gelaufen.
Ja, dann ist es wirklich vorbei, wenn das nicht nochmal richtig Krach macht. Ne? Und wer hat da schon eine PS4 und eine Xbox One, um es vernünftig spielen zu können?
Ja.
Also die Zahlen sind ja auch relativ niedrig da verglichen mit den Mobile.
Die haben ja auch vor Ewigkeiten auch gesagt, sie wollten halt Type-Zero HD rausbringen, auch hauptsächlich um die PS4-Konsolen ein bisschen zu pushen, dass die mehr gekauft werden in Japan. Damit sich das so ein bisschen lohnt, halt dafür zu entwickeln.
Hat sich's gelohnt? Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf.
Ich weiß es leider auch nicht.
Ich würde fast eher schätzen, nicht so sehr kann ich mir vorstellen.
Also
die meisten, die Interesse gehabt haben, haben es wahrscheinlich auf der PSP damals schon gespielt.
Ja, also in Japan sowieso. Das ist da ja auch schon seit Ewigkeiten draus. Ich meine, ich habe auch die PSP-Version davon zu Hause.
Mhm.
Aber weiß ich nicht. Was ich so höre immer noch, ist eher so, die PS4 verkauft sich schleppend. Es ist halt eher echt Handheld-Gaming, so 3DS, PS Vita. Aber selbst auf der PS Vita, wenn du da durch die japanischen Kaufmärkte gehst, wo du halt die ganzen Vita-Spiele siehst, siehst du halt riesig fettes Regal voller Spiele, aber alles nur Visual Novels oder halt diese Moe-Spiele.
Mhm.
Also so richtig tiefgehendes Zeug ist da halt auch nicht mehr, wo du halt auf der PlayStation damals sowas wie Chrono Trigger und Xenogears richtig tiefgehende Spiele, welche dann so Religion und sowas angesprochen haben, sowas findest du heute einfach nicht mehr, weil ich weiß es nicht warum. Ich finde das sehr schade, dass sowas nicht mehr kommt.
Ja, es ist irgendwie, der Markt ist versiegt, dass man noch, wenn ich ab und zu mal Let's Play oder ein Rollenspiel-Ding machen will, es gibt keine Suikodens mehr, es gibt kein Breath of Fire mehr, es gibt keine Klasse, du hast ja Xenogears, Chrono Trigger, andere Sachen dann erwähnt, Chrono Cross, ein richtiger Chrono-Nachfolger, das wäre doch schon mal was man mitmachen kann, aber in der Form kommt einfach nichts und man muss dann schon fast als Japano-Fan heutzutage ein bisschen seine Rosinen da rauspicken aus dem Ganzen. Die Sachen, die mich, wie schon erwähnt, Yakuza hat mich richtig mitgenommen, da würde ich jetzt auch noch jeden Teil spielen, der kommt. Final Fantasy und sowas ist klar und Persona im Visual-Novel-Bereich eben, wenn irgendwas ist, was nicht Dating-Sim ist, also ich habe Sakura Wars gespielt, das eine, was im Westen rausgekommen ist, das war ganz lustig, aber Dating-Sim muss für mich nicht sein, dann lieber wirklich sowas. Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, Witches, Last Reward, Danganronpa, eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Ich weiß nicht, hast du mal gezockt?
Nee, ich kenn's auch nur so vom Hören. Alle, die ich kenne, sagen mir, das Spiel ist so geil.
Sensationell.
Das ist glaube ich, auch so ein Ding, da musst du dich für committen. Das musst du halt dann auch wirklich spielen. Das kannst du nicht so spielen, dann irgendwie mal 4 Tage liegen lassen.
Es ist wie ein Buch, ja. Es hat so Spielelemente. Es ist dann eben so Saw-Style, ne? Eine Gruppe an Kids und ein bisschen gemischt. Also Saw mit Phoenix Wright mit so Gerichtsverhandlungen, wo du den Bösewicht rausfinden musst. Aber so ein herrlich abgedrehter Humor mit dabei. Und es ist wie bei Virtual Last Reward bei mir gewesen. Ich habe die auf der Vita gespielt und die war wie, als ob ich ein Buch in die Hand nehme und anfange zu lesen. Und ich kann es nicht aus der Hand legen, weil mich die Geschichte so interessiert, wie das da aufgebaut ist. Da gibt es natürlich auch dann seine so Fanservice und Moe-Momente wahrscheinlich, weil es auch dann aus der Richtung ein bisschen entstanden ist. Aber da ist mehr dahinter und das ist das, was mich dann anspricht bei den Sachen. Also falls du Interesse in der Richtung hast, kann ich dir Danganronpa auch nur gern an die Hand geben. Aber ich bin auch nicht so super optimistisch, dass so die große Zeit, wo ich in den Laden gehen konnte und da ist geil, 7 neue Rollenspiele und ich weiß nicht, welches ich mitnehmen soll, weil alle interessant ausschauen oder oh geil, diese neue Action-Serie, die ich gerne ausprobieren würde, die wird man nicht mehr so klassisch haben, sondern du hast das riesige Angebot eher aus dem westlichen Plus-Indie-Bereich, wo gerne auch mal experimentiert wird im Moment, ne?
Ja, der Indie-Bereich, halt auch von den Jump'n'Runs, was ich vorhin angesprochen habe, ist halt dank der Indies relativ groß. Jetzt auch mit, wie heißt es denn? Das von den Banjo-Kazooie-Leuten, was sie da neu machen, was halt so das erste 3D-Jump'n'Run.
Achso, das neue Conker meinst du? Oder
nee, was in Virtual Reality? Dieses, was sie gecrowdfundet haben.
Ah, Yooka-Laylee.
Genau, das meine ich. Das
ist ein komischer Name, ja, okay. Ich muss wieder, welche Banjo-Kazooie-Leute?
Die andere spirituelle Nachfolger, was halt so das erste 3D-Jump'n'Run ist, was seit, keine Ahnung, 10 Jahren oder so rauskommt. Mhm. So, ansonsten kommt sowas ja nur von Nintendo, wo du halt dieses Super Mario 3D World hattest, was aber auch immer so 2,5D plus war,
ja,
anstatt so richtig 3D. Sowas kommt halt nicht mehr, weil entweder verkauft es sich nicht oder die Leute wollen halt das Risiko nicht machen, aber so den Indies ist das dann halt egal. Die machen das dann trotzdem, weil sie halt einfach Bock drauf haben, das zu machen.
Und so, wenn du crowdfundest, im besten Fall genug Leute findest, die dir diese Vision auch so finanzieren, dass du auch das so umsetzen kannst, ne?
Genau.
Wenn ich dich schon mal hier habe, du machst ja sowieso sehr viel mit Zelda. Ne?
Ja.
Sehr viel mit Zelda. Wenn ich irgendwo nach Zelda suche bei YouTube, kommen immer deine Videos ganz, ganz vorne dran. hey, Zelda auf der Wii U. Ne? Erwartungshaltung, wo glaubst du, das wird nochmal so ein richtig großer Brecher jetzt? Und denkst du, wird es auch auf dem NX mit rauskommen?
Ich war ehrlich gesagt erstaunt, als sie nochmal bestätigt haben, dass es noch auf der Wii U rauskommt, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe wirklich gewartet, dass sie halt sagen, hier habt ihr Twilight Princess HD, sorry, aber das neue Zelda kommt nur auf der NX.
So wie sie es mit Twilight Princess vorgemacht haben, vielleicht auf GameCube und Nintendo
Wii. Ja, das ist halt so das, was ich gerade erwarte, dass sie halt das neue Zelda rausbringen, aber halt so als Cross-Generation-Ding, dass es halt auf der Wii U in so einer mageren Edition rauskommt, was dann so 720p, 30 Frames, Ruckel, schlecht alles.
Genau, aber die richtig geile auf dem NX.
Ja, die richtig geile Version kommt dann auf NX raus mit irgendwie nochmal 1000 Extras, die da reingeschoben werden und wo sich nochmal richtig Mühe gegeben wurde, um halt die Konsole ein bisschen zu pushen. Ich erwarte eigentlich, dass das neue Zelda eher so in dieser Art rauskommt. Mhm. Also halt, weil sie es auf der Wii U angekündigt haben, bringen sie es noch auf der Wii U. Hätten sie nur gesagt, dass neue Zelda kommt, aber keine Konsole genannt. Ich glaube, die hätten das echt auf die NX geschoben.
Mhm. Ich bin sehr interessiert, da zu sehen, also das ist ja quasi das nächste Neue, was nach A Link Between Worlds, die dazwischendurch sind ja Remakes und Remasters sozusagen gewesen, aber so spieltechnisch dann entstanden ist. Ich war ein sehr großer Fan von A Link Between Worlds, auch wenn es dann Sachen anders versucht hat, mit die Items vorher haben und so weiter. Aber ich weiß nicht, es hat mich richtig reingerissen. Es sind natürlich noch Sachen, die geschliffen und poliert werden müssen, wie es versucht. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass du alle Dungeons von Anfang an machen kannst, bei dem Zelda Wii U da machen solltest und die Items vor dran hast. Aber ich habe das Gefühl, nach langen Jahren, dass Nintendo wieder mal mit dem Handheld-Titel dann so gezeigt hat, ja, wir können uns noch was trauen, wir probieren noch mal ein paar andere Sachen aus und bin da eigentlich auch recht zuversichtlich gegenüber Zelda Wii U, wie sie es auch immer nennen wollen. Oh, also, kannst du einen Tipp für den Untertitel geben?
Nee, leider gar nicht.
Zelda Wind auf, nee, Wind kann nicht nochmal sein. Ne?
Das nee, war also nichts mit Wind, glaube ich auch nichts mit Ocarina. Ich glaube, irgendwas mit Time ist auch raus.
Was bleibt denn da noch über?
Keine Ahnung, so wie Shadow irgendwas.
Oh, Shadow of Madness. Oder keine Ahnung, was da nochmal kommen könnte. Aber ich hoffe mal, wenn dann diese ganzen Vorbereitungen vorbei sind, ich habe mir Twilight Princess HD nochmal geholt. Das Einzige, was ich noch nicht zwei oder dreimal durchgespielt habe, weil es jetzt für mich gefühlt so kurz her war, aber ist ja auch schon 10 Jahre her mit dem hier. Und ich habe Bock auf die Dungeons. Ich bin gerade wieder beim zweiten angekommen. Endlich, wenn ich mal Zeit habe, werde ich dann mal wieder Zeit da drin investieren. Weil ich finde, so mit die Dungeons habe ich sehr viel Bock auf Twilight Princess, das nochmal angehen zu können.
Ich finde Twilight Princess leider gar nicht so geil. Also ich habe das auf der Wii damals gespielt und das hat mich nicht gepackt. Ich habe es damals das erste Mal nicht durchgespielt. Dann, als ich den Let's Play-Kanal gestartet habe, dachte ich mir, komm, jetzt hast du halt die Zeit, weil das machst du halt beruflich.
Mhm.
Also kannst du halt beruflich jetzt mal Twilight Princess durchspielen.
So.
Und
in den sauren Apfel beißen.
Ja, und dann habe ich wirklich in den sauren Apfel gebissen, weil so ab der Hälfte des Spiels habe ich das Spiel echt nur noch runtergeredet. Also ich habe da gar keinen Spaß mehr mit. Ich weiß auch nicht wirklich warum. Irgendwie ab der Hälfte des Spiels leiert es irgendwie nur rum und es zieht sich extrem und es kommt nicht in die Gänge und ständig musst du irgendwas machen, was dich halt überhaupt nicht voranbringt und ständig wird dir gesagt, ja, schön, dass du es gemacht hast, aber das war total nutzlos und
es war ein bisschen so Fleißarbeit. Ja, ich bin gespannt zu sehen. Ich habe es damals empfunden als, es war so ein bisschen Fleißarbeit mit dabei, aber das habe ich noch viel stärker bei Skyward Sword dann gesehen, wo es ja sehr, für mich ist Skyward Sword so ein richtig geiles 25-Stunden-Spiel, was 50 Stunden gedauert hat.
Ja, ja, das ist...
Mit zwischendurch, und das ist bei Twilight Princess wohl nicht viel anders gewesen, mit sammel den Lichttau nochmal ein und schau dir das Gebiet dann nochmal an. Ich habe Bock aber nochmal ein paar der Dungeons zu machen, wie dieses Schneehaus, weil das Gefühl für mich anders war, und der Doppelhookshot, Doppelentehaken, so eines meiner Lieblingsitems in dem Lufttempel da, die will ich auf jeden Fall nochmal angehen, jetzt mit der HD-Fassung.
Und wo du es gerade gesagt hast, so ein 25-Stunden-Spiel, was dann halt so 50 Stunden dauert, das ist, glaube ich, auch so eine gute Beschreibung für recht viele westliche Spiele, die rauskommen. Mhm. So, die sind einfach länger, als sie sein sollten. Wenn ich jetzt zum Beispiel so an Watch Dogs zurückdenke, das ist kein Spiel, was so lange dauern sollte, wie es gedauert hat. Oder?
Aber es hat 200 Millionen Dollar mindestens in der Entwicklung gekostet, also die können ja kein 10-Stunden-Spiel dafür an den Mann bringen.
Ja, aber
da musst du auch noch alle Türme einnehmen.
Ich habe echt lieber, dass ich halt Geld für ein Spiel ausgebe, was dann halt wirklich konstant gut ist, als wenn ich dann sage, ich habe da jetzt irgendwie 120 Stunden reingesteckt, aber ich hatte davon irgendwie 20 Spaß.
Ja.
Das ist so.
Spiele sollten nicht nur mein Geld, sondern auch meine Zeit respektieren, weil es mindestens genauso wertvoll ist.
Ja. Ne? Und jetzt auch nochmal irgendwie, um aufs Thema auch zurückzukommen, was halt so westliche und japanische Rollenspiele angeht, ist ja zum Beispiel Xenoblade Chronicles X so ein schönes Mischmasch-Ding geworden. Weil sie sich dachten, komm, wir gucken mal, was die so im Westen machen und nehmen da so ein paar Dinge mit rüber. Und dann haben sie jetzt auch so ein Ding gemacht, wo eine richtig große Open World ist, die voll schön aussieht, aber trotzdem immer noch so einen japanischen Kern hat. Und also ich empfand das Spiel als echt misslungen. Also das ist, finde ich, ist nichts geworden, weil es halt auch, das ist, ich glaube, ich habe es jetzt 70 Stunden gespielt und essentiell war da Inhalt von 18, 15 Stunden. Und
nach 70 Stunden kann man auch sagen, dass es einem nicht gefallen hat. Ja, da hat man es genug gespielt, finde ich.
Also ich habe mich da echt durchgequält, weil ich habe es angefangen, weil ich Xenoblade Chronicles geliebt habe.
Ein sehr gutes Spiel, ja.
Es hatte einen recht schweren Anfang, also ich musste mich schwer reinfinden. Aber dann war irgendwann so ein Punkt, wo ich mir dachte, wow, ich muss dieses Ding jetzt durchspielen, weil einfach so viel Plot-Twist kam und alles war geil und die Charaktere waren super, die Musik war unglaublich episch und einfach so die Geschichte, die sie erzählt haben, war auch irgendwie total cool. Und dann hatte ich so, also ich wusste, dass Xenoblade Chronicles X anders wird, aber ich habe nicht erwartet, dass es so krass anders wird. Mhm. Und ja, letzten Endes hatte man dann halt dieses westliche Open-World-Spiel, was aus Japan kam, was man aber gemerkt hat, dass es so, es wäre gern ein westliches Rollenspiel, aber es hat diese japanischen Dinger, wo du halt alles an System beachten musst und du musst so eine Checklist eigentlich abarbeiten, bevor du irgendwas machen kannst, und kannst 1000 Sachen sammeln, die dir alle nichts wirklich bringen. Und es, also ich finde, Xenoblade Chronicles X hat mehr Zeit verschwendet, als es dann Zeit genutzt hat, letzten Endes.
Ja, Nintendo, manchmal treffen sie es, manchmal nicht. Ich habe es mir auch noch vorgenommen, das X. Aber da hatten wir uns ja auch nochmal drüber diskutiert. Man muss für sowas momentan die Zeit finden. Ich traue mich an keins der Spiele ran, wenn ich nicht weiß, ich habe zumindest ein bisschen Zeit, wo ich dann wirklich investieren kann da drin. Weil für eine Stunde am Tag spielst du nicht Xenoblade Chronicles, ja. Das bringt dir nichts. Da hast du angefangen, kannst du wieder aufhören auf der Suche nach dem nächsten Speicherpunkt. Na gut, bei Xenoblade Chronicles X nicht, aber so ist es oft.
Ja, es
kommt schon bei den anderen Sachen. Aber gut, ja, ey, ich finde, das war eine sehr schöne Diskussion. Auch nochmal im Nachhinein hier der leere Platz von Jan, der uns da anguckt. Ja, aber der ist gerade schon auf dem Weg da unterwegs. Ich bedanke mich bei dir auch, Chris. Das war ein langer Tag für uns. Wir haben aber viel hier geschafft. Vielen Dank, dass du nochmal vorbeigekommen bist. Und du kannst ja gerne nochmal für die Leute, also die meisten müssten natürlich dann, wenn sie Game-affin sind, mal über eins deiner Videos gestolpert sein, aber gerne sagen, wo man dich finden kann.
Ja, man kann mich auf YouTube finden, genannt Musician, also M00SICIN. Dann bin ich auf Twitter recht aktiv, da kann man mir auch gerne folgen unter demselben Namen. Ich streame auf Twitch, auch unter demselben Namen. Und glaube, das war's. Mehr Formate, wo man mich finden kann, habe ich nicht.
Ja, das kommt demnächst nochmal alles, nochmal Hitbox und Rauchzeichen.
Wahrscheinlich.
Und andere Social Media Formate dann nochmal mit dazu. Alles klar, dann ja, ich bedanke mich euch natürlich mich auch bei euch da draußen fürs Zuhören und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein mit einem anderen schönen bunten Podcast-Thema. Bis dann.
Auf Wiedersehen.